Wir wollen, bevor wir anfangen, miteinander beten. Herr Jesus Christus, du bist der ewige Sohn Gottes. Danke, dass wir unter deinem Segen jetzt auch an dem Nachmittag dein Wort studieren. Wir brauchen deine Gnade, deine Hilfe, dass du durch deinen Geist unsere Herzen aufmachst, erleuchtest, damit wir dein Wort verstehen können. Und hilf du uns, dass es wirklich auch Autorität hat in unserem persönlichen Leben. Dass wir dir die Ehre geben durch Gehorsam und durch das, dass wir unser Leben unter dein Wort stellen und so auch dein Segen dürfen erfahren. Bist du mit uns an diesem Nachmittag, schenkt uns Kraft, innere Spannkraft und Energie, um auch das Studium miteinander zu machen. Amen. In der Serie der kleinen Propheten, wir haben begonnen mit Hosea und sind in der Reihenfolge vorangegangen, kommen wir jetzt zu dem Buch Nahum. Ein Büchlein, das wenig gelesen wird, zu Unrecht, wie wir sehen, es ist eine Perle im Wort Gottes. Auf dem Skript habe ich ab Seite 2 eine neue Übersetzung hinzugefügt. Ich habe Nahum hier übersetzt, sehr wörtlich, also noch wörtlicher als die Elberfelder. Und dabei habe ich mir Mühe gegeben, die Poesie sichtbar zu machen. Das heißt, die originalen Verszeilen, das ganze Buch ist ja ein Gedicht, sind hier sichtbar. Also jede Zeile entspricht im Original einer Verszeile. Und es ist nicht das schönste Deutsch, aber es soll eben von der Formulierung her auch etwas von dieser Wortgewalt der hebräischen Poesie rüberbringen. Ich gebe gleich mal eine Sprachprobe für den Anfang. Ich lese die Verse 1 bis 7. Vom Beginn des Propheten auf Hebräisch vor. Man kann sich ein bisschen orientieren an den bekannten Wörtern. Ninive, Nahum, Elkoshiter. Dann kommt das Wort Gott, wiederholt vor, El, hier im Hebräischen. Dann Herr, Adonai. Und ich stoppe ja nach jeder Verszeile, so kann man sich also ungefähr orientieren. Dann kommen auch geografische Namen vor, wie Bashan und Karmel. Ja. Zuerst kommt der Titel und dann beginnt es mit Vers 2 poetisch. Massa Nineve Sefer Chazon Nachum Ha-Elkoshi Elkano Venokem Adonai Nokem Adonai Uva'al Chema נוקם אדוני לצריו, ונותר הוא לאויביו. אדוני ערך הפיים וגדול כוח, ונקה, לא ינקה. אדוני בסופה ובשערה דרכו, וענן אבק רגליו, נוער בים ויבשהו, וכל הנהרות החריב. אומלל בשן וחרמל, ופרח לבנון אומלל. הרים רעשו ממנו, והגבעות התמוגגו. ותישא הארץ מפניו, ותבל וכל יושבי בה. לפני זמו מי יעמוד? ומי יקום בחרון נפו? חמתו נדחך האש. והצורים ניתצו ממנו, טוב אדוני, למעוז ביום צרה, ויודע חוסי בו. Bis dahin. Also, auch schon der Klang gibt etwas von dieser Dramatik des Buches wieder, denke ich. Nun, wir sehen zu Beginn des Buches gibt es keine Angaben, wie in vielen anderen Bibelbüchern, zu zur Zeit welcher Könige Nahum gewirkt hat. Aber wir können aus den Propheten selbst entnehmen, in welche Zeit hier anzusetzen ist. An sich natürlich schon durch die Stellung innerhalb der 12 Propheten, denn wir hatten ja schon, als wir mit Hosea begonnen haben, gesehen, dass das Ordnungsprinzip der kleinen Propheten richtet sich nach Epochen. Und innerhalb dieser Epochen gibt es noch weitere Ordnungsprinzipien, nämlich zum Beispiel, dass immer ein Prophet kommt aus dem Nordreich, der nächste aus dem Südreich. Nordreich, Südreich, in dieser Abwechslung. Nun also, bereits von der Stellung, die Nahum einnimmt, wird klar, er stammt natürlich noch aus der vorexilischen Zeit, also vor dem babylonischen Exil von 606 bis 538 vor Christus. Aber der Prophet kündigt ja an die Zerstörung Ninives. Die hat stattgefunden 612 vor Christus. Damals fiel die Hauptstadt des assyrischen Weltreiches. Aber wir können auch sagen, dass Nahum unbedingt nach 663 vor Christus gewirkt hat. Denn er erwähnt in Nahum 3, Vers 8 bis 11, die Zerstörung Noammons. Das ist Theben. Also diese ägyptische Stadt wurde um 663 durch Assyrien zerstört. Es war auch eine scheinbar uneinnehmbare Stadt, die durch Nilarme, durch das Wasser der Nilarme, die dort eine Breite von mehreren hundert Metern aufwies, geschützt. Und Ninive war auch geschützt eben durch das Wasser des Tigris. Und so wird Ninive erklärt, ja, die Assyrer haben ja schließlich Theben auch zerstört. Wieso soll Ninive nicht auch fallen? Ninive wird fallen. Also, das macht deutlich, der Prophet hat gewirkt vor 612 vor Christus und nach 663 vor Christus. Im Judentum konnten nur prophetische Bücher als von Gott kommend akzeptiert werden, die sich in der Nahprophetie als echte Propheten erwiesen haben. Das heißt, Propheten, die sich nicht in einer einzigen Aussage geirrt haben. Nach 5. Mose 18 wird deutlich gemacht, ein Prophet, der einmal in seiner Aussage sich irrt, ist kein Prophet Gottes. Das ist ganz, ganz entscheidend. Und darum konnten also Propheten, die sich einmal geirrt haben, die konnten nicht akzeptiert werden. Und noch ein Punkt. Propheten durften nicht im Widerspruch stehen zur Lehre des Gesetzes Mose, zur Tora. In 5. Mose 13 wird erklärt, wenn ein Prophet ein Wunderzeichen voraussagt und es trifft ein, aber er sagt, kommt, lasst uns anderen Göttern nachgehen, dann ist das kein Prophet Gottes, auch wenn die Aussage sich erfüllt hat. Aber wenn die Lehre nicht stimmt, dann muss man ihn auch ablehnen. Das sind zwei ganz entscheidende Kriterien für einen wahren Propheten. Er muss hundertprozentig in jeder Aussage korrekt sein. Nun, in der Fernprophetie können wir das nicht nachkontrollieren. Das, was sich über Jahrtausende erstreckt. Aber das, was in der nahen Zeit sich erfüllen sollte, das musste 100% sein. Und zweitens musste er lehrmäßig absolut in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes sein. Die Tatsache, dass Nahum unter den biblischen Büchern figuriert, zeigt, dass man im Judentum beide Kriterien erfüllt hat. Nun können wir sagen, ja gut, aber wir sind ja nicht damals, haben nicht damals gelebt, wir können das ja nicht ganz genau nachkontrollieren, wann jetzt Nahum geboren worden ist und so weiter, wann er da jetzt aufs Jahr genau gewirkt hat. Macht nichts. Dafür können wir die Fernprophetie nachkontrollieren. Wir sehen, wie zum Beispiel ein Hesekiel sich bewahrheitet hat in seiner Prophetie, die auf die Endzeit gehen. Und so können wir im Nachhinein auch nochmals bestätigen, natürlich, Hesekiel, wie wir es heute Morgen gesehen haben, das ist ein echter Prophet Gottes. Jede Aussage ein Volltreffer. Ja? Und auch bei Nahum gibt es Aussagen, die eben in die Ferne gehen, so wie bei allen Propheten. Und so haben wir auch heute eine Möglichkeit, die Kontrolle der Fernprophetie, so wie man damals die Kontrolle hatte durch die Nahzeitprophetie. Wobei natürlich in unserem Fall dazu kommt, wir müssen die Frage gar nicht mal wirklich noch einmal aufwerfen. Denn Jesus Christus hat ja das ganze Alte Testament in seiner Form, wie es im Judentum vorlag zu seiner Zeit, hat er als Gottes Wort bestätigt. Lukas 24 zum Beispiel, da erwähnt er die Dreiteilung, das Gesetz, die Propheten und die übrigen Schriften. Das ist die hebräische Dreiteilung des Alten Testaments, Torah, Neviim, Uchtuvim. Ja, aber doch, um den Menschen heute, der Zweifel hat, zu überzeugen, brauchen wir die erfüllte Prophetie, die Bezug hat auf die ferne Zeit von den Propheten aus gesehen. Nun, das Thema des Buches Nahum ist ganz einfach. Gericht über Ninive. Der erste Vers macht ja schon deutlich, Ausspruch über Ninive. Es ist eine Vision, die Nahum gesehen hat. Darum heißt es eben Buch der Vision Nahums des Elkoschitters. Es geht also um den Untergang dieser Hauptstadt, die den ganzen Nahen Osten hat jahrhundertelang erzittern lassen. Alle haben sich gefürchtet vor dieser grausamen Großmacht, die eine Nation nach der anderen zusammengeschlagen hat und die Leute massenweise aus ihrem Land deportiert hat in ein anderes Land. Das war die Politik der Assyrer. Ein Volk besiegen und dann entwurzeln durch Deportation. Aber Nahum bringt eben eine Trostbotschaft in dem Sinn, dass es beruhigt, Gott wird dieses böse Weltreich bestrafen, Ninive wird fallen, obwohl die Stadt als uneinnehmbar galt. Eine Zusammenfassung in ein paar Sätzen. Gott lässt den Schuldigen nicht ungestraft entkommen. Bei seinem Kommen als Richter wird die ganze Welt gestraft werden. Nahum 1, 2 bis 7. Das ist ja genau das, was ich vorgelesen habe auf Hebräisch. Da geht es um die Wiederkunft Christi in der Endzeit als Richter der Welt. Das Gericht über Ninive soll ein Vorgeschmack dieses Gerichts sein. Also ein Vorgeschmack auf das Gericht, das die Welt treffen wird bei der Wiederkunft Christi. Durch eine Überschwemmung sollen die Stadtmauern Ninives zerstört werden, so dass feindliche Armeen die einst als uneinnehmbar angesehene Stadt zerstören können. Und davon wird berichtet in Nahum 1, 8, 2, 6, 3, 12 bis 14. Ninive soll wie Noamon, das ist Theben, soll es wie Noamon, Theben, ergehen, das um 663 vor Christus von den Assyrern zusammengeschlagen worden war. Verhöhnung des wahren Gottes, Nahum 1, 8 und 11, Gewalttat und Okkultismus fordern Gottes Gericht heraus, Nahum 3, 1 und 4. Für Israel gibt es Trostworte. Nun, der Name Nahum, bedeutet Trost oder Tröstung. Wie man sieht, unter Punkt 1, charakteristische Ausdrücke und Besonderheiten. Diese Gerichtsbotschaft über diesen Feind Israels war gleichzeitig eine Trostbotschaft für Israel, das so sehr unter Assyrien zu leiden hatte. Nahum 1, Vers 7. Gut ist der Herr als Festung am Tag der Drangsal und erkennt die, welche in ihm Zuflucht suchen. Dann das Trostwort 1, Vers 15. Hier habe ich jetzt die andere Zählung benutzt, dann ist es hier 2:1. Bibelübersetzungen haben ein bisschen unterschiedliche Verszählungen. Also hier ist es 2:1. Siehe auf den Bergen die Füße des Boten froher Botschaft, des Verkündigers von Frieden. Feiere, o Juda, deine Feste. Bezahle deine Gelübde, denn nicht wird weiterhin fortfahren, durch dich hindurchzuziehen, der Nichtswürdige. Er ist völlig ausgerottet. Und dann auch noch 2, Vers 3 hier. Denn der Herr stellt wieder her die Herrlichkeit Jakobs, wie die Herrlichkeit Israels. Denn Plünderer haben sie geplündert und ihre Reben haben sie zerstört. Also die Verheißung der Wiederherstellung Israels. Ja, jetzt gehen wir schön der Reihe nach durch den Text. Ich lese diesmal auf Deutsch Nahum 1 ab Vers 1. Ausspruch über Ninive. Das Buch der Vision Nahums des Elkoschitters. Es ist ein bisschen schwierig, dieses Elkosch, der Herkunftsort Nahums, zu identifizieren. Aber es gibt eine Möglichkeit eines Ortes Elkosch in Galiläa. Und das passt sehr gut zu der ganzen Reihenfolge der kleinen Propheten. Denn der Prophet davor, den wir letztes Mal studiert haben, Micha, war ja ein Prophet aus dem Südreich. Und nun passt das, dieses Elkosch im Norden, in Galiläa, da haben wir wieder einen Propheten aus der Gegend des Nordreich, des ehemaligen Nordreiches. Ninive bedeutet auf Deutsch Wohnort. Ja, das ist quasi einfach das Wort für eine Siedlung, ja. Aber Siedlung wäre ja zu klein. Ninive wurde eine gewaltige Großstadt, wie wir ja auch schon besprochen haben bei der Behandlung von Jona. Wie sagenhaft groß diese Stadt effektiv gewesen war mit all den Vororten zusammen. Aber dieser Ausdruck hat schon seine Bedeutung, seine Belehrung. Ninive wird hier gerichtet. In der Offenbarung haben wir ständig diesen Ausdruck wie ein Refrain, die auf der Erde wohnen. Die auf der Erde wohnen. Etwa 12-mal kommt das in der Offenbarung vor. Das ist so typisch für die Menschen, die hier auf Erden zu Hause sind. Und mehr gibt es nicht. Das ist so der Gegensatz zum Erlösten, oder beziehungsweise sollte der Gegensatz sein. Dass der Erlöste weiß, dass es nicht die letzte bleibe. Und dass wir auch nicht so tun, als würden wir ewig da bleiben. Gut, wir wohnen ja nicht in Zelten wie Abraham. Bei ihm war das noch deutlicher, dieser Fremdlingschaftscharakter. Da sind unsere Zeltdecken schon ein bisschen dicker geworden. Aber es geht ja auch um die innere Haltung zu unserem Wohnsitz. Sind wir wirklich da und tun wir so, wie wenn das Eigentliche wäre? Oder haben wir innerlich diese Haltung, das Schönste kommt noch und wir warten auf den Herrn Tag für Tag? Denn für das Ereignis der Entrückung braucht es keine Erfüllung von Prophetie, die zuvor noch erfüllt werden müsste. Nur gibt es Prophezeiungen, die bestimmt erst nach der Entrückung erfüllt werden können. Aber keine muss noch vorher. Und darum können wir den Herrn wirklich jeden Tag erwarten. Also haben wir diesen Fremdlingschaftscharakter oder gehören wir auch zu denen, wie die Offenbarung sie bezeichnet, die auf der Erde wohnen? Oder eben Ninive. Das waren Menschen, die wirklich da zu Hause waren, aber unter das Gericht Gottes kamen. Nun wird Gott als Richtergott beschrieben. Ein eifernder Gott. Und ein Rächer ist der Herr. Ein Rächer ist der Herr und voll Zorneshitze. Ein Rächer ist der Herr an seinen Widersachern. Und ein Nachtragender ist er seinen Feinden. Dieser Ausdruck, ein eifernder Gott und ein Rächer ist der Herr, Fußnote 2 erklärt, das ist eigentlich eine Anspielung an das zweite Gebot. 2. Mose 20, ich schlage kurz auf, Vers 5. Das erste Gebot lautet, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist die Ausschließlichkeit Gottes. Und das zweite Gebot ist das Verbot von Bildern zur Verehrung. In der katholischen Kirche hat man die Zählung der 10 Gebote geändert, so dass dieses zweite Gebot eigentlich nicht als selbstständiges Gebot steht. Sie kommen dann doch auf 10, aber mit Tricksen. Das zweite Gebot sollte eigentlich ganz selbstständig dastehen. Das ist das Verbot der Verehrung von Bildern. Und nun steht also, du sollst, ab Vers 4, du sollst dir kein geschnitztes Bild machen, noch irgendein Gleichnis dessen, was oben im Himmel und was unten auf der Erde und was in den Wassern unter der Erde ist. Du sollst dich nicht vor ihnen niederbeugen und ihnen nicht dienen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott. Da haben wir den Ausdruck. Ein eifernder Gott, der die Ungerechtigkeit der Väter heimsucht an den Kindern, am dritten und am vierten Glied derer, die mich hassen, und der Güte erweist auf Tausende hin an denen, die mich lieben und meine Gebote beobachten. Also Gott stellt sich hier als Rächer vor über die, die Götzendienst betreiben. Was ist die Verehrung von Bildern? Das ist die Verehrung von Materie. Gott wird gesehen als ein Teil in der Natur. Ja, ein Götzenbild oder auch eine Marienstatue ist ein Stück Materie. Und wenn man glaubt, dass dieses Stück Materie verehrt werden darf, dann verehrt man die Natur anstatt den Schöpfer. Und abgesehen, dass Maria selber ein Mensch war und nicht Gott. Man betet einen Menschen an. Und Römer 1 ab Vers 18 macht ja deutlich, der Götzendienst der Heiden besteht darin, dass anstatt der Schöpfer die Natur oder ein Stück Natur verehrt wird. Darum ist auch die ganze moderne Lehre der Evolution letztlich Götzendienst, denn in der Evolutionslehre glaubt man, dass die Natur selber Kräfte hat, um das Leben nach oben zu entwickeln. Das heißt, die Schöpferkräfte Gottes werden der Natur zugeschrieben. Und so wird die Natur vergottet. Aber das zweite Gebot warnt davor. Übrigens wird durch die Evolutionslehre auch der Mensch vergottet. Denn der Mensch wird betrachtet als das höchste Stück Materie in dieser vergotteten Natur. Also sind die Menschen konsequenterweise die höchsten Götter, die es gibt. Aber hier stellt sich Gott vor als ein Rächer im zweiten Gebot. Und dieser Ausdruck, ein eifernder Gott und ein Rächer ist der Herr, wird aufgenommen aus dem zweiten Gebot, das vor Götzendienst warnt. Und Ninive war eine Stadt, die Hauptstadt eines Reiches, das förmlich vom Götzendienst geprägt war. Übrigens steht, dass Gott rächt bis ins dritte und vierte Glied, dass es also auch für die späteren Generationen Konsequenzen hat. Aber wichtig, nicht einfach so, sondern es wird hinzugefügt, derer, die mich hassen. Also wenn die Eltern Götzendienst und Okkultismus betrieben haben und ihre Kinder gehen auch diesen Weg, kommt ein Fluch der Eltern über die nächste Generation. Aber wenn die nächste Generation sich bekehrt und sich abwendet von diesem Weg, dann gilt das hier, dass Gott Güte erweist über Tausende hin. Nicht 3-4 Generationen, über Tausende hin, derer, die mich lieben. Also es ist nicht so, dass, wie der Spruch erwähnt wird in den Propheten, die Väter haben Heerlinge gegessen, das sind diese schrecklichen, sauren, unreifen Trauben, mit ekligem Geschmack. Die Väter haben Heerlinge gegessen und die Zähne der Söhne sind stumpf geworden. Da erklärt Hesekiel 18, das ist vollkommen falsch. Jeder wird für seine Sünde bestraft. Aber das, was die Vorfahren gemacht haben, hat auch seine Konsequenzen, nämlich dann, wenn die Söhne auf ihrem Weg weitergehen. Und darum, in der Zeit der Könige haben wir götzendienerische Könige in Juda. Und schließlich kam das Gericht zur Zeit von Nebukadnezar. Ja, noch nicht in der Zeit von diesem gottlosen Manasse, sondern es kam dann später über die gottlosen Söhne. Aber, nun, wenn wir weiterlesen in Nahum 1, Vers 3, Gott wird als Rächer vorgestellt, Vers 2, aber 3 erklärt, der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Kraft. Das ist eine Reminiszenz, eine Erinnerung an das Buch Jona, das wir ja vor einiger Zeit behandelt haben. Ninive wird besucht durch den Propheten Jona. Er soll ankündigen, in 40 Tagen ist die Stadt zerstört. Unter der Voraussetzung, wenn Ninive nicht umkehrt. Und Ninive tut Buße und erfährt Gnade. Gnade Gottes. Und jetzt lesen wir gerade in Jona 4. Jona hätte gerne gesehen, dass Gott Ninive richtet. 4, Vers 9. Und Gott sprach zu Jona, ist es recht, dass du wegen der Rizinusstaude zürnest? Und er sprach, mit Recht zürne ich bis zum Tode. Und der Herr sprach, du erbarmst dich der Rizinusstaude, um welche du dich nicht gemüht und den du nicht großgezogen hast, der als Sohn eine Nacht entstand und als Sohn eine Nacht zugrunde ging, und ich sollte mich Ninives der großen Stadt nicht erbarmen. Und da gibt es 120.000 Kinder drin. Also Gott zeigt, er ist ein Gott, der lieber Gnade erweist, wenn es geht. Und Jona sagt in Kapitel 4, Vers 2, ach Herr, war das nicht mein Wort, als ich noch in meinem Lande war? Darum kam ich zuvor, indem ich nach Tarsis entfloh, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte. Und der sich des Übels gereuen lässt. Und dann wollte er sterben. Ja, Gott zeigt, er ist ein gnädiger Gott, langsam zum Zorn. Das heißt, er gibt den Menschen Zeit, Buße zu tun. Und ich habe das unter charakteristische Ausdrücke und Besonderheiten vermerkt. Das ist Punkt 5, Jonas Predigt. 125 bis 210 Jahre davor. Jona wirkte gemäß 2. Könige 14, Vers 25 in der Zeit von Jerobeam dem Zweiten. Und der herrschte eben von 825 bis 785. Also weil wir nicht das Jahr der Verkündigung von Jona wissen, auch nicht das genaue Jahr von Nahum, ist es in dieser Größenordnung. Also 125 bis 210 Jahre davor. Da hat Gott Ninive die Möglichkeit zur Umkehr angeboten und hat Gnade erwiesen, weil sie umgekehrt sind. Gott ist langsam zum Zorn. Er gibt den Menschen Zeit, aber nicht ewig Zeit. Die Zeit ist begrenzt. Aber Gott gibt Zeit. In Offenbarung 2, in Verbindung mit dem Sendschreiben an Thyatira, da lesen wir von einer falschen Prophetin dort. Und dann steht in 2,21, und ich gab ihr Zeit, damit sie Buße täte. Und sie will nicht Buße tun von ihrer Hurerei. Gott hat Zeit. Und er gibt Zeit. Merken wir etwas, das ist so ganz anders als unsere Zeit. Heute. Wir sind so auf Trab. Und diese Unruhe, die ausgelöst wird durch verschiedene Dinge. Einerseits durch die ganze Wirtschaft und die Arbeit und so weiter. Alles auf Trab. Alles muss ganz schnell gehen. Wir haben keine Zeit. Jeder merkt das. Gott hat Zeit. Ich gab ihr Zeit, Buße zu tun. Aber wer ist dieser, der keine Zeit hat? Das ist so typisch für den Teufel. In Offenbarung 12 heißt es, er wird am Anfang der Drangsalszeit aus dem Himmel auf die Erde geworfen. Und dann steht in Kapitel 12, Vers 12 in der Mitte, wehe der Erde und dem Meer, denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat große Wut, da er weiß, dass er wenig Zeit hat. Und darum ist er so überaktiv. Und das merken wir schon heute. Er merkt, dass er nicht mehr viel Zeit hat und darum dieser Wirbel und die ganz schnellen Entwicklungen und Veränderungen, nicht wahr? Heute sagt man, der Generationenwechsel dauert 7 Jahre. Ich habe das meinem ältesten Sohn gesagt, der ist jetzt 21 und so vor ein paar Jahren hat er gefunden, ja du verstehst die Jungen sowieso nicht. Jetzt sage ich ihm schon, du verstehst die 14-Jährigen nicht mehr. Weil der Generationenwechsel ist 7 Jahre. Und es gibt schon wieder ganz neue Trends und ganz neue Arten von Klickenbildung. Kommen nicht einfach so rein. Und wenn wir denken, wie früher, wie lange das Generationen gegangen sind, oder auch Epochen, nicht wahr? Wir haben in der Schule vielleicht gelernt, es gab mal die Epoche der Renaissance. Da galt so ein gewisser Stil, ja? Und dann gab es zum Beispiel die Epoche der Reformation, und da wurde das Wort Gottes wieder neu als zeitprägend entdeckt. Das ging lange Zeit. 100 Jahre, 150 und 200 Jahre. Es kam die Zeit der Aufklärung, die Zeit der Romantik. Heute, ein Zeitalter löst das nächste ab und verschiedene Zeitalter leben nebeneinander. Ja, das merken auch die Kinder in der Schule. Die gehören nicht zu dieser Gruppe, weil das sind eigentlich eher Punkies, ja. Und die sind wieder das sind eher Skater. Da kommen sie auch nicht rein, da müssen sie nämlich die richtigen Kleider tragen. Ja, das ist diese Unruhe. Aber Gott gibt Zeit. Er ist langsam zum Zorn, aber es geht nicht ewig. Es gibt ein zu spät, das haben wir gesehen bei der Sintflut. Noah hat gepredigt, 120 Jahre, und dann hat Gott die Arche geschlossen. Und von da an konnte niemand mehr gerettet werden. Im Gleichnis von den 10 Jungfrauen sagte Herr Jesus in Matthäus 25, der Moment kam, wo die Türe zur Hochzeit geschlossen wurde. Und es konnte niemand mehr hineinkommen. Und so wird es auch bei der Entrückung ein zu spät geben, nach 2. Thessalonicher 2, Vers 12, für diejenigen, die bis zu diesem Zeitpunkt zwar das Evangelium gehört, aber dem nicht Folge geleistet haben. Es gibt ein zu spät. Und so erklärt uns das Nahum. Der Herr ist langsam zum Zorn, groß an Kraft. Kraft steht hier für Güte in 2. Mose 20. Das ist Gottes Kraft in seiner Güte und Beständigkeit und Treue. Ja, lesen wir weiter. Dann wird aber gleich relativiert. Der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Kraft, Vers 3. Aber er hält keineswegs für schuldlos den Feind. Im Sturmwind und im Gewitter ist sein Weg. Jetzt wird die Wiederkunft Christi, wenn er auf den Wolken des Himmels kommen wird, beschrieben. Im Sturmwind und im Gewitter ist sein Weg. Und Gewölk ist der Staub seiner Füße. Er schilt das Meer und macht es trocken. Das muss man sich ganz konkret vorstellen, ja? Und alle Ströme legt er trocken. Es verwelkt Baschan und der Karmel. Und der Pflanzenwuchs des Libanon verwelkt. Zu Baschan gehören übrigens auch die Golanhöhen. Gehört ins Gebiet von Baschan. Sehr fruchtbares Gebiet. Karmel, das ist das Gebirge bei Haifa, zwischen Haifa und der Ebene Jezreel, Hamagedon. Und der Libanon, das ist klar. Es verwelkt Baschan und der Karmel und der Pflanzenwuchs des Libanon verwelkt. Die Berge erzittern von ihm weg und die Hügel schmelzen dahin. Das ist nicht Poesie, einfach so und nicht wörtlich. Wir haben das ja schon gefunden in Micha 1, wo die Prophetie auch beginnt mit einer Fernprophetie auf die Wiederkunft Christi. Dort hatten wir doch gelesen, Micha 1, Vers 2, hört ihr Völker alle, merke auf, du Erde und ihre Fülle, und der Herr, der Ewige, sei zum Zeugen gegen euch, der Herr aus seinem heiligen Palast, denn siehe, der Herr geht aus von seiner Stätte und kommt herab und schreitet einher auf den Höhen der Erde. Und die Berge zerschmelzen unter ihm und die Täler spalten sich wie das Wachs vor dem Feuer. Wie Wasser ausgegossen am Abhang. Und das stimmt wieder überein mit Zacharja 14, wo die Wirkung Christi beschrieben wird. 14, Vers 3, der ganz bekannte Vers. Und der Herr wird ausziehen und gegen jene Nationen streiten, wie an dem Tag, der er streitet, an dem Tag der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem gegen Osten liegt. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, nach Osten und nach Westen hin zu einem sehr großen Tal. Und die Hälfte des Berges wird nach Norden und seine andere Hälfte nach Süden weichen. Und ihr werdet in das Tal meiner Berge fliehen. Und das Tal der Berge wird bis Azel reichen. Und dann wird erklärt, und ihr werdet fliehen, wie ihr vor dem Erdbeben geflohen seid in den Tagen Usias, des Königs von Juda. Und kommen wird der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit dir. Das sind die alttestamentlich Gläubigen und auch die Gläubigen der Gemeinde. Und nachher lesen wir in Vers 10, das ganze Land wird sich umwandeln, wie die Ebene von Geba bis Rimmon, welche südlich von Jerusalem liegt. Und Jerusalem wird erhaben sein und an seiner Stätte wohnen, vom Tor Benjamin bis zur Stelle des ersten Tores und so weiter. Also, das ganze Land wird verwandelt werden, das heißt, es werden geologische Veränderungen stattfinden, dass nicht in Millionen von Jahren, sondern als Katastrophe Berge aufgefaltet und andere Berge abgeflacht werden. Bei der Wiederkunft Christi. Und dabei wird dann übrigens auch der Tempelberg, wie man hier in Zacharja 14 liest, wird erhoben werden und wird dann ein hoher Berg werden. Also das wird geschehen bei der Wiederkunft, wie es hier steht. Die Berge erzittern von ihm weg und die Hügel schmelzen dahin. Und die Erde erhebt sich vor seinem Angesicht, Nahum 1, Vers 5b, und das Festland und alle Bewohner auf ihm. Die Erde erhebt sich, das heißt, die ganze Erde zittert. Das schrecklichste Erdbeben wird ja kommen, nach Offenbarung 17, nach Offenbarung 16, bei der letzten Schale, bei dem letzten Schalengericht, und zwar so, dass alle Städte der Nationen fallen werden. Ich lese Offenbarung 16, Vers 17. Und der siebente goss seine Schale aus in die Luft, und es ging eine laute Stimme aus vom Tempel des Himmels, von dem Throne, welche sprach, es ist geschehen. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner, und ein großes Erdbeben geschah, desgleichen nicht geschehen, seitdem die Menschen auf der Erde waren. Solch ein Erdbeben so groß. Und die große Stadt wurde in drei Teile geteilt und die Städte der Nationen fielen. So kurz, die Städte der Nationen fielen. Muss man sich ganz klar vorstellen. New York wird fallen, Moskau wird fallen, Berlin wird fallen, Bern wird fallen, Basel wird fallen und so weiter. Die Städte der Nationen werden fallen. Das ist dieses Gericht bei der Wiederkunft. In Verbindung mit der Wiederkunft Christi, die Erde erhebt sich vor seinem Angesicht und das Festland und alle Bewohner auf ihm. Vor seinem Grimm, wer kann bestehen? Und wer kann aufstehen bei der Glut seines Zornes? Seine Zorneshitze ergießt sich wie ein Feuer und die Felsen werden von ihm zerrissen. Merkt man, es gibt eine Fülle von Ausdrücken auf Hebräisch für Zorn. Und das habe ich dann versucht, eben auch unterschiedlich zu übersetzen, dass ich nicht immer Zorn setze, wo verschiedene Ausdrücke sind. Und darum haben wir in diesem Abschnitt Zorneshitze, Zorn und Grimm in Vers 6, vor seinem Grimm, wer kann bestehen? Und dann der Ausdruck Glut seines Zornes, eben um diese Fülle des Zornes Gottes zu zeigen. Und die Felsen werden von ihm zerrissen. Dann, wenn das Gericht über diese Welt kommt, die Gott und sein Wort ignoriert hat. Aber woran werden wir da erinnert, wenn es heißt, und die Felsen werden von ihm zerrissen? Ich denke sogleich an Matthäus 27. Nicht wahr? Wenn wir dort aufschlagen, so heißt es, nachdem der Herr Jesus diesen schrecklichen Schrei von sich gegeben hat, Vers 46, als die Finsternis über das Land kam, 3 Stunden, Eli, Eli, lama shabachthani, das ist mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann heißt es, Vers 50, Jesus aber schrie wiederum mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in 2 Stücke von oben bis unten und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Die Felsen zerrissen. In dem Moment, wo das Gericht Gottes über seinen geliebten Sohn gekommen war. Das Gericht Gottes war nicht das, was die Menschen ihm angetan haben, durch die Kreuzigung, durch die Geißelung, durch die Schmähungen und Misshandlungen, sondern das Gericht Gottes über unsere Sünde fand erst statt, als der Herr Jesus am Kreuz hing und diese Finsternis kam. Da hat Gott ihn beladen mit fremder Schuld und ihn geschlagen. Das Zorngericht Gottes hat ihn getroffen in 3 Stunden der Finsternis. Und Gott hat eine Finsternis darüber gebracht, nicht weil er in der Finsternis nicht sehen könnte. Im Psalm 139 steht, dass Gott, für Gott ist die Finsternis wie der helle Tag. Aber damit die Menschen das entstellte Gesicht des Sohnes Gottes, der unter dem Gericht Gottes das erlitt, was wir im Feuersee hätten ewig erdulden sollen. Und da zerrissen die Felsen. Aber wer dieses Opfer ablehnt, der wird selber das Opfer werden. Und da werden auch die Felsen zerrissen. Gott muss in seiner Gerechtigkeit das Gericht ausüben, weil er gerecht ist. Wenn Gott das nicht tun würde, würde die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes ewig unbeantwortet bleiben. Die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes ist manchmal über lange Zeit unbeantwortet hier auf Erden. Aber wenn wir wissen, es gibt einmal eine ewige Abrechnung, wird sie in jedem unbeantworteten Fall hier auf Erden einmal beantwortet. Also Gott muss richten, aber es ist die Frage, ob an seinem Sohn oder ob an uns. Und dann kommt in diese Beschreibung des Gerichtes über die Welt kommt die Ermutigung für Israel. Vers 7. Gut ist der Herr als Festung am Tag der Drangsal. Und er kennt die, welche in ihm Zuflucht suchen. Die Propheten zeigen uns, dass nach der Entrückung der Gemeinde in Israel eine Erweckung stattfinden wird. Ein Überrest von zuerst 144.000, Offenbarung 7, wird sich bekehren, wie den Messias erkennen. Sie sind nur die Vorhut, die Erstlingsfrucht, Offenbarung 14, 1 bis 4. Aber dann werden sich noch mehr bekehren. Sacharja 13, Vers 8 sagt, dass in der Zeit, wo ein Drittel der Bevölkerung Israels durch eine Armee aus dem Norden ausgelöscht wird, ein Drittel wird in der Not umkehren. Und das ist dieser gläubige Überrest, von dem die Propheten immer und immer wieder gesprochen haben. Ein Überrest wird umkehren. Jesaja 37, Vers 27, Jesaja 10. Ein Überrest wird umkehren. Und das sind diese, die eben erleben, dass der Herr eine Festung ist, auch am Tag der Drangsal. Und er kennt die, welche in ihm Zuflucht suchen. Das sind auch diejenigen, die nach Sacharja 14, wo wir gelesen haben, die werden dann aus Jerusalem fliehen in dieses neu entstandene Tal, wenn der Ölberg sich spalten wird. Haben wir gelesen. Und die werden fliehen in das Tal. Und dann kommt Vers 8. Jetzt geht es um Ninive zur Zeit des Propheten. Also die Einleitung war quasi die Schau auf die Endzeit, auf das Weltgericht. Und jetzt geht es um das Gericht über Ninive. Und das bestätigt nun eben, was ich in der Einleitung erklärt habe, das Buch Nahum zeigt, dass Gericht über Ninive ein Vorgeschmack war für das endzeitliche Gericht über die Welt. Und durch eine überschwemmende Flut wird er die völlige Vernichtung ihres Standortes bewirken. Und seine Feinde verfolgen wird sie Finsternis. Unter charakteristische Ausdrücke und Besonderheiten auf Seite 1. Ja, so in der Mitte steht Erfüllung. Koalition der Meder und Babylonier. Kyaxares und Nabopolassar. Nicht wahr? Die Meder und die Babylonier, die haben sich zusammengetan und die wollten das assyrische Weltreich erobern. Dieses Reich, das Jahrhunderte allen Feinden getrotzt hat und vielmehr die Feinde zusammengeschlagen hat. Die wollten Ninive erobern und sie haben 2 Jahre die Stadt belagert und konnten sie nicht einnehmen. Denn sie war so sagenhaft gebaut, mit gewaltig Dutzenden Metern hohe Türme, bis 60 Meter hohe Türme, gewaltig dicke Mauern und dann der Tigris rundherum, der die Stadt schützte. Es war einfach nicht möglich. Und so haben diese beiden Könige, Kyaxares von Medien und Nabopolassar von Babylonien, haben also 2 Jahre lang erfolglos die Stadt belagert. Und dann geschah etwas Überraschendes. Eine Überschwemmung des Tigris führte dazu, dass die Stadtmauern Zerstörungen erlitten. Und durch diese Öffnung konnten sie eindringen und Ninive vernichten. Und genau das, was übrigens der antike Geschichtsschreiber Diodor Siculus, das war ein Geschichtsschreiber auf Sizilien, 1. Jahrhundert vor Christus, der alte historische Quellen bereits damals im 1. Jahrhundert vor Christus benutzt hatte, um ein großes Geschichtswerk aus vielen Büchern bestehend zu schreiben, der beschreibt dieses Ereignis, wie es zu dieser Überschwemmung gekommen ist, und das hat den Untergang Ninives besiegelt. Nun, das ist genau, was Nahum vorausgesagt hat. Und durch eine überschwemmende Flut wird er die völlige Vernichtung ihres Standortes bewirken. Vers 9. Was ersinnt ihr gegen den Herrn? Die völlige Vernichtung bewirkt er. Also der Herr, hebräisch Yahweh, der ewig Seiende, Unwandelbare, er bestimmt den Lauf der Geschichte. Und wenn er beschließt, Ninive wird fallen, dann geht es so. Da kann man nichts dagegen machen. Die völlige Vernichtung bewirkt er. Nicht die Menschen können tun, was sie wollen. Nur das, was im Plan Gottes beschlossen ist, erlaubt ist, geschieht. Die Drangsal wird nicht zweimal entstehen. Vers 10. Denn wären sie auch wie Dornen verflochten, und wenn sie wie ihr Getränk durchtränkt wären, so sollen sie doch verzehrt werden wie völlig dürre Stoppeln. Sehr poetisch, diese Ausdrucksweise. In Fußnote 7 habe ich erklärt, auch wenn sie gut geschützt sind, wie ein undurchdringliches Dornengestrüpp. Also, denn wären sie auch wie Dornen verflochten, ein undurchdringliches Dorngestrüpp, so stellt dies für das Gerichtsfeuer kein Problem dar. Darum heißt es, so sollen sie doch verzehrt werden wie völlig dürre Stoppeln. Und dann, und wenn sie auch durch und durch feucht sind von übermäßigem Alkoholgenuss, so werden sie dennoch im Gericht Gottes wie trockene Stoppeln brennen. Also auch wenn sie flotschnass, um das Schweizerdeutsch zu sagen, wären, eben wenn sie wie ihr Getränk, wie ihr Alkohol völlig nass durchtränkt wären, kein Problem, das Feuer wird sie verzehren. Also es gibt keine Möglichkeit, das Gericht über Ninive abzuwenden. Sehen wir den Unterschied zu Jona. Jona sagte, in 40 Tagen ist die Stadt zerstört. Dann sagt jemand, die Prophetie hat sich nicht erfüllt. Ja, es gibt Prophezeiungen, wo Gott eine Bedingung stellt, wo die Möglichkeit gibt, wenn der Mensch umkehrt, wird das Vorausgesagte nicht kommen. Wo es eine Androhung ist. Aber es gibt noch viel mehr Prophetie in der Bibel, wo Gott sagt, es ist fest beschlossen. Das sehen wir jetzt in Nahum, da gibt es keinen Aufschub mehr. Wir kommen noch darauf, es ist fest beschlossen. Oder denken wir zum Beispiel an Daniel 9, wo auch dieser typische Ausdruck gerade für die Endzeitprophetie fortkommt. Daniel 9, Vers 27, am Schluss. Und wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen, und zwar bis Vernichtung und Festbeschlossenes über das Verwüstete ausgegossen werden. Festbeschlossenes. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, ob der Mensch umkehrt oder nicht, diese Prophetie kommt. Oder Daniel 11, Vers 36, da heißt es am Schluss, und er wird gelingen haben, bis der Zorn vollendet ist, denn das Festbeschlossene wird vollzogen. Und so gibt es auch andere Stellen, die immer wieder von diesem Festbeschlossenen sprechen. Also das Gericht der Drangsalszeit und so weiter ist nicht geknüpft an die Möglichkeit, der Mensch kann umkehren, dann kommt es nicht. Das kommt garantiert. Aber im Fall von Ninive war das Gottes Plan, er wollte Gnade erweisen. Hätte Ninive keine Umkehr erlebt, wäre das gekommen. Aber so konnte es abgewendet werden. Und nun kommt Nahum und erklärt, jetzt hat Gott so lange gewartet und die Stadt Ninive ist in der Zwischenzeit schon längst wieder völlig abgefallen. Jetzt kommt das endgültige Urteil. Jetzt kann man es nicht mehr aufschieben. Jetzt kommt Vers 11. Von dir ist ausgegangen, der über den Herrn Böses gedacht hat, ein nichtswürdiger Berater. Wer ist dieser nichtswürdige Berater? Nun, wenn wir aufschlagen, 2. Könige 18, Vers 17, da haben wir die Zeit von Hiskia. Das war etwa 100 Jahre früher. Da kam die assyrische Armee gegen Jerusalem, um die Stadt zu vernichten. Und einer der höchsten Beamten des assyrischen Königs, das war der Rabschake. Das heißt, der Obermundschenk. Rabschake. Obermundschenk. Das heißt, einer der engsten Vertrauten des Königs. Und ich lese vor 18, Vers 17, was er vor den Stadtmauern Jerusalems als Berater des Königs sagte. Aber der König von Assyrien sandte von Lachis aus den Tartan und den Rabsaris und den Rabschake, drei Minister, mit einem großen Heer gegen den König Hiskia nach Jerusalem. Und dann, Vers 19, und der Rabschake sprach zu ihnen vor den Stadtmauern, sagt doch zu Hiskia, so spricht der große König, der König von Assyrien. Was ist das für ein Vertrauen, womit du vertraust? Du sagst, doch nur ein Wort der Lippen ist es. Da ist Rat und Macht zum Krieg. Nun, auf wen vertraust du, dass du dich wider mich empört hast? Nun siehe, du vertraust auf jeden geknickten Rohrstab, auf Ägypten. Der, wenn jemand sich auf ihn stützt, ihm in die Hand fährt und sie durchbohrt. So ist der Pharao, der König von Ägypten, allen, die auf ihn vertrauen. Nun, das sollte er wirklich nicht, auf Ägypten vertrauen, dass die helfen würden. Aber jetzt kommt's. Und wenn ihr zu mir sprecht, auf den Herrn, unseren Gott, vertrauen wir. Ist er es nicht, dessen Höhen und dessen Altäre Hiskia hinweggetan, der zu Juda und zu Jerusalem gesagt hat, und so weiter. Und dann spottet er in den weiteren Versen über den wahren Gott und sagt, er kann euch überhaupt nicht helfen. Was ist das schon, dieses Vertrauen auf diesen Gott? Das war dieser böse Ratgeber. Und Gott hat das nicht vergessen, was dieser hohe Politiker damals über Gott gesagt hat. Da kommt es 100 Jahre später im Buch Nahum. Von dir, von Ninive, ist ausgegangen, der über den Herrn Böses gedacht hat. Ein nichtswürdiger Berater. Joeds Belial. Da haben wir das Wort Belial für nichtswürdiger. Und das wird im Neuen Testament ein Name für den Satan. In 2. Ich gebe nur die Stelle an, 2. Korinther 6 wird gefragt, welcher Zusammenhang besteht zwischen Christus und Belial, dieser Nichtswürdige. Also ein nichtswürdiger Berater im Licht des Neuen Testaments ist das ein teuflischer Berater. Ja, wir fahren weiter. Vers 12. So spricht der Herr, wenn sie auch unversehrt und noch so zahlreich sind, so sollen sie dennoch weggemäht werden und so geht sie unter. Also es kommt nicht darauf an, wie groß die Armee von Assyrien ist. Es ist beschlossen, jetzt kommt das Gericht. Habe ich dich auch niedergebeugt? Ich werde dich nicht mehr niederbeugen. Das ist nun plötzlich zwischendurch ein Wort an Israel. Nachum, der Tröstung. Nachum ist der Prophet, der Israel, das so viel unter Assyrien gelitten hat, trösten muss. Denn die Assyrer haben ja das ganze Nordreich der 10 Stämme im Jahr 722 vor Christus zerstört und die 10 Stämme nach Assyrien deportiert. Das war alles vorhin geschehen. Und unter Hiskia hat die assyrische Armee haufenweise judäische Städte zerstört und erobert. Nur als sie dann nach Jerusalem kamen, dort war es fertig. Das haben wir letztes Mal gesehen in Micha. Gott hat gesagt, all diese Städte in Juda werden erobert werden von Assyrien, aber die ganze Not kommt nur bis zum Tor von Jerusalem. Dann hat Gott eingegriffen, 185.000 Soldaten starben vor den Stadtmauern Jerusalems und dann ist der König von Assyrien abgezogen. Ja, aber Israel hat unsäglich gelitten, das Nordreich und das Südreich unter Hiskia. Und jetzt sagt hier Gott, und nun werde ich sein Joch von dir wegzerbrechen und deine Fesseln werde ich zerreißen. Vers 14. Aber befohlen hat über dich der Herr. Nicht wird von deinem Namen weiterhin ausgesät werden. Aus dem Haus deiner Götter werde ich vernichten Schnitzbild und Gussbild. Sehen wir jetzt den Zusammenhang zum zweiten Gebot. Auf diese Götter hat Assyrien vertraut und über den wahren Gott vor den Stadtmauern Jerusalems gespottet. Also Vers 14 richtet sich wieder neu an Assyrien, an Ninive. Aus dem Haus deiner Götter, das ist das Tempelhaus, werde ich vernichten Schnitzbild und Gussbild. Alle Götzenbilder. Ich werde dir ein Grab bereiten, denn du bist zu leicht erfunden worden. Das ist auch wieder ein Wort, wo wir sofort eine Verbindung machen zu einer anderen Schriftstelle. Später kam ja das Babylonische Reich. Ja, ich habe ja erklärt, die Babylonier haben Assyrien erobert. Nabopolassar, das war der Papa von Nebukadnezar. Dank Nabopolassar konnte dann Nebukadnezar eben ein Weltreich haben von 70 Jahren. So lange hatte Babel die Weltherrschaft. Und dann der letzte König in Babylon war Belsazar. Und noch in der Nacht vor seinem Untergang hat Daniel die Schrift gedeutet in Daniel 5, dass er eben zu leicht erfunden worden ist und darum kommen die Perser und werden sein Reich vernichten. Sehen wir, Assyrien wurde gerichtet durch Babylonien, aber Babylon war auch nicht besser, und so wurden sie gerichtet durch die Perser. Und das Buch Daniel zeigt uns, die Perser sollten auch nicht besser sein, sie würden gerichtet werden durch die Griechen unter Alexander dem Großen. Und die sollten auch nicht besser sein, die Griechen würden gerichtet werden durch die Römer. Und die Römer würden auch nicht besser sein, und so wurden sie dann gerichtet durch die Barbaren. Und so geht das weiter bis in die Endzeit. Ein Volk bestraft das andere, so wie ein Dominospiel, ja, kann man sagen. Bis dann, das letzte Wort wird der Herr sprechen, Nahum 1, Vers 2 bis 7, wenn er kommt als Richter der Welt. Dann geht das Domino nicht mehr weiter. Er wird ein bleibendes Reich hier aufrichten, das durch kein anderes Reich mehr ersetzt werden soll. Denn du bist zu leicht erfunden worden. 2, Vers 1. Siehe auf den Bergen die Füße des Boten froher Botschaft, des Verkündigers von Frieden. Feiere, o Juda, deine Feste. Bezahle deine Gelübde, denn nicht wird weiterhin fortfahren durch dich hindurchziehen der Nichtswürdige. Er ist völlig ausgerottet. Also eine Frohbotschaft für Juda, das so viel gelitten hatte unter Hiskia, als die Assyrer kamen. Das Reich wird vollständig untergehen und Israel kann im Blick auf Assyrien aufatmen. Jetzt spricht ab Vers 2 Gott wieder zu Ninive. Der Zerschmetterer zieht hinauf gegen dich. Bewahre die Festung, weil ja die Überschwemmung kommen soll. Du musst ganz gut aufpassen auf die Stadtmauern. Das ist natürlich unsägliche Ironie. Bewahre die Festung, überwache den Weg, stärke deine Hüften, befestige sehr deine Kraft. Denn der Herr stellt wieder her die Herrlichkeit Jakobs, wie die Herrlichkeit Israels. Denn Plünderer haben sie geplündert und ihre Reben haben sie zerstört. Also Israel hat Hoffnung und soll eine Wiederherstellung erfahren und letztlich die völlige Wiederherstellung in der Endzeit. Vers 4. Jetzt wird sehr anschaulich, werden die Kampfszenen in Ninive beschrieben. Also die Mauer ging kaputt durch die Überschwemmung und dann drangen die Soldaten der Meder und Babylonier, übrigens auch unterstützt durch die Skythen. Die Skythen waren ein wildes Reitervolk zwischen Schwarzem und Kaspischem Meer. Übrigens, aus diesem Volk entstanden auch die späteren Russen. Es war ein besonders barbarisches Volk, diese Skythen, die konnten gut reiten. Ein wildes barbarisches Volk. Und die werden erwähnt im Neuen Testament, wo von der Gemeinde gesagt wird, Kolosser 3, Vers 9, belüget einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt. Also durch die Bekehrung sind die Gläubigen erneuerte Menschen geworden. Der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Wo nicht ist Grieche und Jude. Es kommt in der Gemeinde nicht darauf an, ob man jüdische Abstammung hat oder heidnische. Nein, in der Gemeinde sind alles Erlöste. Wo nicht ist Grieche und Jude, Beschneidung und Vorhaut, spielt in der Gemeinde keine Rolle. Barbar, Skythe, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allen. Er macht alles aus. Jetzt wird hier erwähnt Barbar. Übrigens, Beschneidung, könnte man sagen, ist das gleiche wie Jude und Vorhaut ist das gleiche wie Grieche. Nein, es gibt Juden, die sind nicht religiös. Sie sind einfach Juden. Und wenn gesagt wird Beschneidung, Vorhaut, dann wird noch das religiöse Moment hineingebracht. Spielt auch keine Rolle, ob man eine orthodoxe Vergangenheit hat, Hintergrund hat oder nicht. Spielt in der Gemeinde keine Rolle mehr, es geht nur noch um erneuerte Menschen, die eine neue Schöpfung sind. Wo nicht ist Grieche und Jude, Beschneidung und Vorhaut, Barbar. Die Barbaren waren im Römischen Reich die Völker, die nicht römisches Recht hatten. Oder auch außerhalb des Römischen Reiches lebten. Und die Griechen haben das Wort entwickelt, weil man früher gedacht hat, die Barbaren, die können gar nicht richtig sprechen. Die lallen nur so bar 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 bar. Und dann sagt man Barbaros. Das steht hier, Barbaros. Also das sind diese Ungebildeten, spielt keine Rolle. Skythe, das sind diese ganz wilden Krieger. Die Vorfahren der Russen. Spielt keine Rolle, ob man Skythe ist. Sklave und Freier, kommt auch nicht darauf an, aus welcher sozialen Schicht. Christus ist alles und in allen. Ja, also, und diese Sküten, die haben eben da auch noch mitgewirkt. Das war sicher eine gute Hilfe, so wilde Leute. Ja, und jetzt wird das beschrieben, wie die kämpfen. Vers 4. Die Schilde ihrer Helden sind rot gefärbt. Also die Schilde hat man bewusst rot gefärbt, das ist die Farbe der Aggression. Ja, es ist ja so, auf die Seele wirkt grün, entspannend. Und darum hat Gott eben die Blätter grün gemacht und die Wiesen. Also das Spazieren in freier Natur, im Grünen, das hat wirklich schon, nur schon von der Farbgebung her, hat das eine wohltuende Wirke auf die menschliche Seele. Aber bei Rot ist es anders. Nicht nur bei den Stieren, ja? Gut, wobei bei den Stieren ist es ja vor allem wegen dem Flattern, dass sie wütend werden. Aber man hat also diese aggressive Farbe. Rot macht aggressiv. Also ich würde nie die Wohnung rot färben. Die Wände, das ist nicht gut. Also Kriegsaggression. Die Schilde ihrer Helden sind rot gefärbt. Die Kriegsleute sind in Karmesin gekleidet. Karmesin ist auch ein bestimmtes Rot. Hergestellt aus den Würmern der Kermesschildlaus. Das gibt dann diese teure scharlachrote Farbstoff. Die Kriegsleute sind in Karmesin gekleidet. Im Feuer der eisernen Beschläge stehen die Wagen. Das heißt, in feurigem Glanz, das Eisen, das so das Licht reflektiert, am Tag ihres Herrichtens, wenn diese Kriegswagen bereit gemacht werden für den Krieg. Und die Zypressenschäfte, das sind die Lanzen, werden geschwungen. Auf den Straßen rasen die Wagen, auf den Plätzen rennen sie herum. Das heißt, die Feinde Ninives, ihr Aussehen ist wie Fackeln, wie Blitze fahren sie hin und her. Er, gemeint ist der assyrische König, gedenkt seiner Tapferen. Sie straucheln in ihrem Gehen. Das heißt, weil sie so überhastet rennen müssen, sie eilen auf die Mauer, auf ihre Mauer. Ja, das Schutzdach ist errichtet. Das Schutzdach ist die Einrichtung der Feinde, Ninives. Die haben also bereits ihre mit Soldaten besetzten Kampftürme und Sturmblöcke aufgestellt. Die Armeen damals hatten noch nicht die Sitte der Römer, so wie man das aus Asterix kennt wahrscheinlich, da mit den Schilden über den Köpfen, ja, wo sie massenweise dann gegen die Stadtmauern vorgehen. Das war ja auch so quasi eine Schutzeinrichtung. Aber das Schutzdach damals waren diese Türme, geschützten, bedeckten Türme und diese Sturmböcke. Also die Ninive-Soldaten gehen auf die Stadtmauer und sehen, oh, die kommen schon mit ihren Kriegsmaschinen. Ja, das Schutzdach ist errichtet. Die Tore an den Strömen sind geöffnet. Ja, durch die Mauer, die kaputt gegangen ist, konnte die Stadt geöffnet werden. Der Palast zerschmilzt. Das heißt, die Bewohner des Palastes verzagen in größter Angst. Der König von Assyrien, der früher andere Menschen massenweise hat in tiefste Ängste versetzt, der muss jetzt selber Angst haben. Und jetzt kommt Vers 8. Es ist beschlossen. Sie wird, soll das heißen, sie wird entblößt. Sie wird hinweggeführt. Und ihre Sklavinnen schluchzen gleichsam mit der Stimme der Tauben, die so elendiglich gurren können, ja? Sie trommeln auf ihre Herzen, das heißt, sie schlagen in Bestürzung auf ihre Brust, den Brustkasten. Und hier ist noch etwas speziell. Gleichsam mit der Stimme der Tauben. Das hebräische Wort für Taube ist Jonah. Der Name von Jonah. Hier wird nochmals erinnert an die Zeit von Jonah. Nur durch diese Wortanspielung, ja? Da hat Gott Gnade gegeben. Aber nachher kam wieder der Abfall nach dieser Kollektivbuße. Gleichsam mit der Stimme der Jonah, der Tauben, sie trommeln auf ihre Herzen. Ja, Ninive war wie ein Wasserteich. Von den Tagen ihrer selbst her, das heißt, von ihrem Anbeginn her, seit Ninive kurz nach der Sintflut gebaut worden war, kann man nachlesen in 1. Mose 10, dass Ninive gehört zu den ältesten Städten nach der Sintflut. Ein Wasserteich, das heißt eben der breite Tigris, der die Stadt umfloss, glich einem großen Gewässer. Ja, Ninive war wie ein Wasserteich von den Tagen ihrer selbst her. Und doch fliehen sie. Bleibt stehen, bleibt stehen! Aber keiner wendet sich um. Raubt Silber, raubt Gold. Denn es gibt kein Ende an ihren Wohnausstattungen. Herrlichkeit von allerlei begehrenswerten Dingen. Jetzt wird Ninive durch die Feinde geplündert. Und jetzt kommt Vers 11. Leere und Ausleerung und Entleerung. Das sollte man auf Hebräisch hören. Da steht Buka und Buka und Bulaka. Leere und Ausleerung und Entleerung. Buka und Buka und Bulaka. Kann man üben mal zu Hause. Und das Tolle daran ist, diese Wörter klingen ähnlich wie das Wort Flasche auf Hebräisch. Das ist Bakbuk. Und die meisten Wörter in den Sprachen haben ja keinen Zusammenhang mit ihrem Klang und dem, was sie bedeuten. Man sagt, die Sprachen sind im Allgemeinen mutwillig. Das heißt, warum heißt der Tisch Tisch? Das hat nichts zu tun mit dem, dass es nach Tisch klingt, wenn man drauf klopft oder wenn man dran sägt oder irgendwie. Denn auf Hebräisch heißt Tisch Schulchan. Überhaupt keinen klanglichen Zusammenhang. Und so ist es von einer Sprache zu anderen, bei nicht verwandten Sprachen keine Ähnlichkeit. Aber es gibt gewisse Wörter, die sind onomatopoetisch. Das heißt, die sind gebildet worden, um etwas nachzuklingen. Zum Beispiel zwitschern. Oder? Oder gurren. Das sind solche Wörter. Und Bakbuk ist eben auch so eines. Wenn man die Flasche ausleert, dann macht es Bakbuk, 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 Bakbuk. Das ist anders als bei der Schale. Da macht es eins auf Platsch. Ja? Und der Prophet benutzt also andere hebräische Wörter, die aber ähnlich anklingen an Flasche. Also Ninive ist wie eine Flasche, die man vollständig ausleert. Buka und Buka und Bulaka. Buka und Bakbuk, Bakbuk, Bakbuk. Also es ist ein wortgewaltiger Vers. Leere und Ausleerung und Entleerung. So habe ich versucht, im Deutschen das ein bisschen durchzubringen. Und das Herz zerschmilzt und es schlottern die Knie. Ja, das kennen wir auch später von König Belsazar. Dessen Knie haben auch geschlottert an diesem letzten Abend vor dem Untergang seines Reiches. Daniel 5. Und Krampf in allen Hüften. Also das ist gemeint wie bei den Wehen. Die Frauen wissen, wie das ist, dieser Krampf da im Rücken. Und Krampf in allen Hüften. Und die Angesichter von ihnen allen ziehen die Röte ein. Das ist jetzt alles sehr, sehr wörtlich übersetzt. Ziehen die Röte ein, das heißt, sie werden bleich. Ja, wenn man mit der Röte im Gesicht abfährt, die einzieht, dann ist nur noch ein Bleichgesicht da. Vor Angst. Übrigens, wie später bei Belsazar, Daniel 5. Der war nur noch bleich wie ein Leintuch. Und jetzt kommt wieder so etwas Poetisches. Jetzt kommen diese Löwenverse. Nicht wahr, wenn man die Ausgrabungen von Ninive und assyrischen Städten sieht, dann fällt auf, wie oft die assyrischen Könige auf ihren Wänden große Reliefdarstellungen machten mit ihren Kämpfen gegen Löwen. Ja, die assyrischen Könige, die waren nicht wie David. David war ein Hirte. Und er hat gut gesorgt für seine Tiere und darum konnte er später auch gut das Volk Gottes führen. Nicht als ein Jäger, wie Nimrod, 1. Mose 10. Das war ein Jäger. Gewaltherrscher lieben die Jagd. Ceausescu zum Beispiel. Das war auch, der hat auch die Jagd geliebt. Unglaublich. War ein schrecklicher Diktator, der aber Tausende von Menschen auslöschte in Rumänien. Oder der Präsident von Togo, der hat war bekannt, dass er mit dem Helikopter da in der Wildnis etwas über den Boden flog und dann hat er die Tiere abgeschossen. Das ist kein Hirte, kein guter Hirte. Und das war also für die assyrischen Könige das Ideal, ein Jäger, und zwar ein Löwenjäger. Da sieht man sie im Nahkampf mit Pfeilbogen vom Kampfwagen herunter, wie sie mit den Löwen sich einlassen. Und so war also gewissermaßen die Löwenkraft, das war so ihr Ideal für ihre eigene Stärke. Sie sahen sich als Löwen. Und der Prophet Nahum aus Israel schreibt, wo ist der Wohnort der Löwen? Und das, was der Weideort der Löwenwelpen war, wo selbst der männliche Löwe einherging, die Löwin dort, das Junge des Löwen, ohne dass jemand aufschreckte. Der Löwe zerriss zur Sättigung seiner Jungen, er erwürgte für seine Löwinnen und erfüllte mit Raub seine Höhlen, ja seine Wohnungen mit Zerrissenem. Merkt man, da kommt 8-mal das Wort Löwe vor. Und zwar verschiedene Ausdrücke. Ich habe in der Fußnote immer das Hebräische angegeben. Wo ist der Wohnort der Löwen? Das ist Hebräisch Arieh. Und dann die Löwenwelpen. Das ist übrigens korrekt. Man sagt nicht nur bei den Hunden Welpen, sondern auch bei den Katzenartigen darf man Welpen sagen. Ist nur ungewöhnlich. Aber ich wollte damit ausdrücken, es gibt ein hebräisches Wort Kefir. Das ist ein junger Löwe. Und damit man eben das wirklich im Deutschen besser herauskriegt als ein Wort, Löwe, Arieh, Löwenwelpen, Kefir, wo selbst der männliche Löwe einherging, nochmals Arieh, die Löwin dort, Lavi. Das gibt es übrigens auch als jüdischen Familiennamen, Lavi, Löwin. Also Arieh, Lavi, Kefir, verschiedene Wörter, das macht das Poetische hier noch eindrücklicher. Und dann Vers 32, Gur Arieh. Das ist das Junge des Löwen. Nebst Kefir auch noch das Junge des Löwen. Also wo seid ihr da, ihr mächtigen assyrischen Könige? Ihr hattet vor niemandem Angst und jetzt ist alles vorbei. Ninive war eine Löwenhöhle und jetzt ist vorbei. Diese Wohnung, die mit so viel Raub gefüllt war. Vers 14, siehe, ich will an dich. Da fahren wir weiter nach der Pause. Wir kommen jetzt zu Vers 14. Gott spricht zur Stadt Ninive. Und zwar ist sie angesprochen als personifizierte Frau. Das sieht man im Hebräischen daran, dass es in der zweiten Person Singular, so wie auch im Plural, gibt es ja bei den Verben zwei Formen. Eine für Frauen und eine für Männer. Also man kann, wenn man sagt auf Hebräisch, du hast gesprochen, dann kann man unterscheiden, ob jetzt eine Frau angesprochen ist oder ein Mann. Amarta ist der Mann, Amart ist die Frau. Ja, und so kann man eben hier im Hebräischen sehen, da wird eine Frau angesprochen, die Frau Ninive. Die Stadt ist eben auch auf Hebräisch weiblich und darum werden Städte oft in der Bibel als Frauen personifiziert. Darum spricht die Bibel auch über die Tochter Zion, ja, die Tochter Jerusalem. Siehe, ich will an dich, Spruch des Herrn, und ich werde in Rauch aufgehen lassen ihre Wagen und deine Löwenwelpen, haben wir nochmals das Wort Kefir, soll fressen das Schwert. Und ich werde ausrotten von der Erde deinen Raub. Und nicht mehr soll gehört werden die Stimme deiner Boten. Nun, auch das hat einen besonderen Klang. Nicht mehr soll gehört werden die Stimme deiner Boten, wenn wir wieder zurückdenken an diesen Rabschake, der damals dieser nichtswürdige Ratgeber war, abgesandt vom König von Assyrien. Fertig mit solchen Leuten. Kapitel 3, Vers 1. Wehe der Stadt der Blutschulden. Ihre Gesamtheit ist mit Lüge, mit Unrecht erfüllt. Der Raub weicht nicht. Stimme der Peitsche. Ein typischer hebräischer Ausdruck. Auf Deutsch würden wir sagen, Peitschenknall. Ja? Stimme des Räderlärms. Das heißt lauter Räderlärm. Und galoppierende Pferde. Und aufspringende Wagen, die Räder bei den unebenen Stellen springen so förmlich auf, bei den Kampfwagen. Und galoppierende Pferde und aufspringende Wagen, Reiter, die aufbäumen lassen. Ja, man sieht so richtig vor sich, wie da die Stadt Ninive beschrieben wird mit ihrer Armee. Reiter, die aufbäumen lassen und Flamme des Schwertes und Blitz des Speeres und Menge an Erschlagenen und Haufen von Leichnamen und kein Ende an Leichen. Man stolpert über Leichen. So wird eben diese Stadt Ninive beschrieben, diese Stadt der Blutschulden. Sie haben so viele Menschen umgebracht in ihrer vergangenen Geschichte. Sie sind so erfüllt von Lüge und Unrecht und Raub. Eine wilde, starke Armee haben sie gehabt, die einfach so über die Leichen gegangen sind. Aber jetzt kommt eben das Wehe des göttlichen Gerichts. Und jetzt wird Ninive beschrieben als eben nicht eine Jungfrau, wie die Jungfrau, die Tochter Zion, sondern eine Hure. Wegen der Menge der Hurereien, der Hure. Mit Schönheit der Anmut, der Zauberkundigen. Die Nationen verkaufte durch ihre Hurereien und Volksstämme mit ihren Zaubereien. Also, Ninive war gewissermaßen eine Hure und eine Hexe. Und sie hat Okkultismus verbreitet in der alten Welt und wird jetzt von Gott zur Rechenschaft gezogen. Und auch für alle Unzucht. Siehe, ich will an dich, Spruch des Herrn der Heerscharen, und ich werde aufdecken deine Schleppen über dein Gesicht. Und ich werde Nationen deine Blöße sehen lassen und Königreiche deine Schande. Und ich werde Scheußliches, also Unrat, Abfall, Scheußliches auf dich werfen und ich werde dich der Schmähung preisgeben und ich werde dich gleichsam zum Schauspiel machen. Und es wird geschehen, jeder, der dich sehen wird, der wird von dir wegfliehen und sagen, verwüstet ist Ninive. Wer wird ihr Beileid bezeugen? Von woher soll ich suchen, Tröster für dich? Nun, Ninive wird so geschändet, wie sie andere Städte geschändet hat. Das kommt alles über sie. Bemerkenswert ist dieser Name Gottes, den wir so noch nicht hatten, in Vers 5, zweite Verszeile, Spruch des Herrn der Heerscharen. Yahweh Tzvaot, Tzvaot. Das Wort Tzvaot ist interessant. Es ist die Mehrzahl von Tzava, das heißt Heer oder Armee. Also die israelische Armee wird ja genannt Tzahal. Das bedeutet Tzva Haganah für Le Yisrael. Also diese drei Buchstaben, Z-H-L, Zahal, Haganah, Le Yisrael. Das bedeutet Armee der Verteidigung für Israel. Das ist die Zahal. Und da haben wir dieses Wort Zwa drin, Heer, Armee. Hier in der Mehrzahl Tzvaot, Heere. In der Bibel wird dieser Ausdruck Heer oder Heere gebraucht erstens mal für das Heer der Sterne. Schon in 1. Mose 2 beim Schöpfungsbericht. So wurde vollendet der Himmel und all sein Heer. Das heißt, die ganze Sternenwelt mit den unzähligen Sonnen und Sonnensystemen. Das wird hier als Heer bezeichnet. Nun, Adonai Tzvaot, der Herr der Heerscharen, bedeutet der Herr, der das ganze Weltall mit all diesen unzähligen Milliarden von Sternen und Sternensystemen in der Hand hat. Dieser mächtige Gott. Man spricht ja bei den Ausdehnungen des Weltalls, niemand weiß, wie groß es ist, und man sieht immer weiter, je besser die Fernrohre werden. Aber man spricht heute schon von Milliarden von Lichtjahren Ausdehnung. Das ist ein theoretischer Wert. Ein Lichtjahr bedeutet die Distanz, die das Licht theoretisch zurücklegen kann in einem Jahr. Und wenn man sagt Milliarden Lichtjahre, dann bedeutet das nicht, dass tatsächlich im Weltall das Licht so lange unterwegs gewesen wäre. Denn Gott hat ja die Welt geschaffen, sodass sie sofort, die Sterne sofort auf der Erde gesehen wurden. Aber theoretisch sind die Abstände so groß, dass das Licht Milliarden von Jahren brauchen würde, um die Distanzen zurückzulegen. Von einem Ende zum anderen, und man hat immer noch kein Ende gefunden. Aber der Herr ist der Herr der Heerscharen, der überall gleichzeitig da ist. Jeremia 23, erfülle ich nicht den Himmel, sagt Gott, also das ganze Weltall. Gott ist überall gegenwärtig und nicht nur gegenwärtig in der ganzen Schöpfung, sondern er ist auch der jenseitige Gott, der jenseits dieser Schöpfung ist, der transzendente Gott. Also das wird schon mal ausgedrückt durch Herr der Heerscharen. Dann wird aber Zava, Heer, auch gebraucht für die Engel. Das Engelheer wird auch bezeichnet als eine Armee. Das heißt, diese Milliarden von Engel, woher weiß ich, dass es so viele gibt? Offenbarung 5 spricht ja von diesen Zehntausende Engel. Das sind Milliarden. Sie sind alle dem Befehl Gottes unterstellt. Auch die gefallenen Engel. Denn Satan und die Dämonen können nur in dem Rahmen handeln, wie Gott ihnen Erlaubnis gibt. Hiob 1 und 2. Also Gott ist der Herr der Heerscharen, der die ganze Engelwelt zu seinem Befehl, zu seiner Verfügung hat. Aber weiter wird Zava auch gebraucht in der Bibel für die Armee Israels. Also Gott ist der Herr der Heerscharen, der auch die Armee Israels führt und in seiner Hand hat. Und weiter wird auch gesprochen in der Bibel über die Armeen der Heidenvölker. Und auch in solchen Zusammenhängen wird im Alten Testament über den Herrn der Heerscharen gesprochen. Das heißt, Gott hat auch die Armeen aller Völker in seiner Hand. Und damals auch die Armee der Skythen, Meder und Babylonier, als sie Ninive vernichteten. Darum ist also dieser Name schon sehr, sehr bemerkenswert. Siehe, ich will an dich, Spruch des Herrn der Heerscharen. Das ist der Gott, der die ganze Welt in seiner Hand hat, die ganze Engelwelt, die Armeen der Welt und auch die Armee Israels. Und dann kommt eben die Beschreibung dieser Schande, die über Ninive kommen wird. Und dann werden die Menschen sagen, Vers 7 am Schluss, verwüstet ist Ninive. Und der Prophet Nahum, sein Name bedeutet Trost, fragt, wer wird ihr Beileid bezeugen? Von woher soll ich suchen Tröster für dich? Merkt man wieder die Anspielung. Ja, wer Gott ablehnt, hat keinen Tröster. Ich frage mich manchmal, wenn Menschen durch schweres Leid gehen in ihrem Leben, aber sie kennen Gott, sie kennen den Herrn Jesus Christus nicht. Wie können die das überhaupt schaffen, das Leid zu ertragen, wenn sie nicht den Tröster kennen? So wie es von Jerusalem heißt in Klagelieder 1, von all dem Leid, das über Jerusalem kommt, das dem Herrn untreu geworden ist, da ist kein Tröster. Kein Menachem. Die gleiche Wurzel wie Nachum, Nacham. Ja, so steht das in Klagelieder 1. Da ist kein Tröster. Klagelieder 1, Vers 2. Kein Tröster. 1, Vers 3. Keine Ruhe. Vers 6. Keine Weide. Vers 7. Kein Helfer. Und Vers 9. Da ist niemand, der sie tröstet. Ja, wer den Herrn verwirft, hat keinen Tröster, keine Ruhe, keine Weide, kein Helfer, niemand, der sie tröstet. Und so ist Ninive ohne Hoffnung. Ihre Götter können keinen Trost geben. Ich habe einmal, als ich in Indien war, einen Inder gefragt, wie ist das so, wenn die Hindus sterben? Wie ist das so für Sie? Ja, im Prinzip müsste das eigentlich nicht so schlimm sein, weil man glaubt ja an Reinkarnation, und bald ist man in einem neuen Körper und dann geht es weiter und erst vielleicht noch auf einer besseren Ebene. Da haben wir gesagt, die Leute weinen und sind verzweifelt. Die haben trotzdem Angst. Das mit der Reinkarnation ist überhaupt kein Trost. Die merken, der Tod ist nicht einfach ein Hinüberschlüpfen in ein anderes Leben. Sondern sie empfinden das, die Not und sind verzweifelt. Aber was soll man tun, wenn man keinen Tröster hat? Und interessant, im Talmud wird gesagt, einer der Namen des Messias ist Menachem, der Tröster. Ja? Eben aus all diesen Stellen im Alten Testament, wo von einem Tröster gesprochen wird. Das ist eigentlich der Messias. Und wenn es in Klagelieder 1 heißt, Ein Menachem, heißt das, sie haben den Trost nicht. Der Trost, den der Messias, den Christus, nur geben kann. Verwüstet ist Ninive. Wer wird dir Beileid bezeugen? Woher soll ich suchen? Tröster für dich? Tröster ist hier Menachem. Ja, wenn man den Messias nicht will, dann hat man keinen Tröster. Interessant ist noch der Ausdruck, wer wird ihr Beileid bezeugen? Denn wörtlich, habe ich in der Fußnote 42 vermerkt, steht ja hier, wer wird ihr den Kopf schütteln? Also Beileid bezeugen heißt eigentlich schütteln. Und zwar war das eben die übliche Sitte, um Beileid zu bezeugen. Man schüttelt den Kopf. Das bedeutet, ich kann auch nicht verstehen, warum du solches Leid durchmachen musst. Und wir müssen auch gar nicht bei jedem Leid jetzt erklären können, warum hat dich das getroffen und nicht den anderen. Müssen wir auch gar nicht, weil wir wissen, dass Gottes Wege höher sind als unsere Wege und seine Gedanken als unsere Gedanken. Und er hat immer Gedanken des Friedens. Jesaja 55, die Wege, die höher sind. Gedanken des Friedens, Jeremia 29. Immer. Aber so dürfen wir auch einander trösten, indem wir gar nicht immer erklären können, warum hat jetzt der andere das Leid so erleben müssen. Wir dürfen auch den Kopf schütteln und sagen, wir wissen auch nicht, warum. Aber Gott hat bestimmt einen Plan. Auch wenn er uns noch verborgen sein kann. Also, da ist niemand, der kommt und den Kopf schütteln kann über Ninive. Niemand, der Ninive trösten kann. Und jetzt spricht Gott in Vers 8 zu Ninive. Bist du besser als Noamon? Das ist eben diese vergleichbare Stadt in Ägypten, die von den Assyrern zerstört wurde. Und jetzt erlebt Ninive das Gleiche, was sie Noamon angetan haben. Ja, da denkt man doch an Saddam Hussein. Er hat in seiner Schreckensherrschaft von 1979 bis 2003 Hunderttausende von Menschen ermordet, weggerafft, erschossen, vergast und so weiter, erhängt. Und jetzt verkündet ein Richter sein Todesurteil durch den Strang und der Mann zittert am ganzen Leib. Es ist genau das. Bist du besser als? Nur die westliche Welt sagt, ja, das soll man aber nicht machen, auch mit einem solchen Mann nicht. Aber dann 12.000 tote Kinder pro Jahr durch Abtreibung in der Schweiz. Das geht. Und das Außenministerium sagt, aber ja, keine Todesstrafe für diesen Massenmörder. Und was haben diese Kleinen verbrochen, wenn 12.000 sterben können? Und die gleichen Linken haben sich eingesetzt für das Recht der Abtreibung. Und die gleichen Linken setzen sich jetzt ein, dass ein Massenmörder nicht selber getroffen wird. Das ist Gerechtigkeit, die über ihn kommt. Genau in dem Sinn, bist du besser als Noamon, die an den Nilarmen saß, Wasser rings um sich, deren das Meer ihr Bollwerk war. Man hat im Hebräischen das Wort Meer auch für breite Flüsse verwenden können. Und dort bei Theben war der Nil mehrere hundert Meter breit. Ja, darum verglichen mit einem Meer, deren das Meer ihr Bollwerk war. Aus Meer war ihre Stadtmauer. Kusch war ihre Stärke. Kusch ist die Bezeichnung im Alten Testament insbesondere für Sudan, das schwarzafrikanische Land südlich von Oberägypten, ja, das ja oft mit Ägypten zusammen das Reich bildete. Kusch heißt übrigens schwarz, der Nachkomme von Ham. Von ihm stammen die Schwarzen ab. Der ist dort ausgewandert nach Sudan. Kusch war ihre Stärke von Theben, ja, von Noamon. Und Ägypten, und zwar ohne Ende. Ägypten, im Hebräischen steht Mitzrayim. Auch Mitzrayim war ein Sohn von Ham, 1. Mose 10. Und von Mitzrayim stammen die alten Ägypter ab, die das ägyptische Reich aufgebaut haben. Kusch, von ihm stammen eben die Kuschiten im Sudan ab. Übrigens, in manchen Bibeln steht ja da Äthiopien. Aber im Altertum hat man mit Äthiopien eben den Sudan bezeichnet. Und dann in der weiteren Ausdehnung konnte das auch Äthiopien und Eritrea sein. Und darum, der Mann in Apostelgeschichte 8, dieser Äthiopier, der Kandaze, der kam aus dem Sudan. Denn die Kandaze war Königin im Sudan. Also wir können ganz genau sagen, woher er kommt. Also Kusch war ihre Stärke und Mitzrayim, Ägypten, und zwar ohne Ende. Das heißt in zahlloser Menge. Put und die Luviter waren zu deiner Hilfe. Jetzt spricht Gott gerade zu Noamon direkt. Put ist auch ein Name, der erwähnt wird in 1. Mose 10, in der Völkertafel. Puts Nachkommen haben westlich von Ägypten in Nordafrika sich ausgedehnt, also von Libyen bis nach Mauretanien. Habe ich in der Fußnote auch erklärt. Und die Luviter, die Luvim auf Hebräisch, das sind die Libyer. Also Put und Luv, die sind gerade beieinander, aber Put hat sich weiter ausgedehnt, noch bis nach Mauretanien. Ganze Nordafrika. Also Libyen war auch zur Verfügung für Ägypten, waren zu deiner Hilfe, aber das hat alles nichts genützt. Die Assyrer waren stärker. Auch sie ist in die Verbannung, in die Gefangenschaft gezogen. Auch ihre Kinder sind zerschmettert worden an der Ecke aller Straßen. Und über ihre Angesehenen hat man das Los geworfen. Und alle ihre Großen sind mit Fesseln gebunden worden. Noch zu Noamon, Vers 8. Da habe ich erklärt, das Fußnote 44, das ist also Theben in Oberägypten. No bedeutet Wohnort auf Hebräisch. Und Ammon ist dann der ägyptische Name. No Ammon bedeutet Wohnort Ammons. Im Ägyptischen hieß dieser Ort P'Amun, Haus des Amun. Amun war der Sonnengott oder einer der Sonnengötter in Ägypten, der schließlich zum obersten Gott in Ägypten aufgestiegen ist. Man hat ihn dann auch mit Ra, dem anderen Sonnengott, vereinigt, sodass man sprach von Amun-Ra. Aber sieht man, da hat man die Natur verehrt, die Sonne, anstatt den, der die Sonne gemacht hat. Und so ist auch diese Stadt des Sonnengottes mit diesem mächtigsten Gott von Ägypten gefallen. Der Sonnengott konnte auch nicht helfen und trösten. Auch sie ist in die Verbannung, in die Gefangenschaft gezogen. Und so sehen wir, ist natürlich diese Prophetie hier auch ein Erweis des wahren Gottes, dass er stärker ist als der Sonnengott von Ägypten. Denn der Gott Israels sagt voraus, was geschieht mit Ninive, und es trifft ein. Und der Sonnengott konnte damals nicht helfen bei Theben. Aber nur der Gott Israels ist eben der Gott der Heerscharen, der alles in seiner Hand hat. Er ist überall gegenwärtig in der Schöpfung, aber er ist nicht Teil der Schöpfung. Er ist zwar immanent, überall da, aber er ist nicht Teil der Natur. Wie die Pantheisten glauben. Die Pantheisten sagen, Gott ist in allem. Aber sie meinen, die Natur selber, überall ist das Göttliche drin, und auch in den Menschen. Das sagt die Bibel, nein. Die Schöpfung ist nur Schöpfung. Und Gott ist überall gegenwärtig, immanent, in der Schöpfung da, aber auch transzendent, jenseits der Schöpfung. Ja. Und denken wir dran, auch im Hinduismus wird ja Brahma als Gott gesehen, der alles erfüllt. Und dieser eine Gott kann sich in Tausenden, Millionen von Göttern kann er sich manifestieren, kann verschiedene Erscheinungen haben. Aber Gott ist also immer Teil der Natur, Teil der Schöpfung im Hinduismus. Und darum ist es eigentlich so unsinnig, wenn gesprochen wird über transzendentale Meditation. Das ist ein Unsinn, weil der Hinduismus kennt gar keinen transzendenten Gott. Er kennt nur einen immanenten Gott, die Schöpfung gleich Gott, mehr gibt's nicht. Fertig, das ist alles. Aber der Gott der Bibel ist eben jenseits dieser Schöpfung und er war da, als es noch gar nichts gab. Nun fahren wir weiter, Vers 11. Auch du wirst trunken werden. Fußnote 50, das heißt betäubt durch Angst und Schrecken. Also Ninive, die Stadt, die allen anderen Angst gemacht hatte, wird jetzt selber so sein wie betäubt durch Alkohol, betäubt durch Angst. Das kann ja auch die Sinne, das Denken völlig zumachen. Nur die reine Angst. Auch du wirst trunken werden. Du wirst verborgen sein. Auch du wirst suchen eine Zuflucht vor dem Feind. Und dieser Ausdruck, du wirst verborgen sein, ist schon eindrücklich. Diese Stadt, die so groß war, dass Jona beschreibt, es brauchte 3 Tage Reisen, um durch diese Vororte bis ins Zentrum von Ninive zu gehen, wo er dann gepredigt hat. Ja, das hat auch dazu geführt, dass Voltaire, dieser französische Philosoph, führender Philosoph der Aufklärungszeit, Spötter über die Bibel und das Christentum, gesagt hat, Ninive soll so eine große Stadt gewesen sein. Und man findet gar nichts von Ninive. Hat es nie gegeben. Er hat gespottet über die Jonah-Stelle, die Ninive als so groß beschreibt. Bis dann Dr. Med Pierre Botta im 19. Jahrhundert den Spatenstich in Nordirak ansetzt, an der richtigen Stelle. Und dann wurde Ninive ausgegraben. Aus den Wüstendünen des Nordiraks. Niemand wusste mehr, wo Ninive war. Die gewaltige Stadt Ninive mit diesen unglaublichen Mauern und diesen hohen Türmen war im Wüstensand verschwunden. Sodass ein Spötter wie Voltaire lachen konnte als Akademiker über die dummen Leute, die noch an die Bibel glauben. Und dann ist er gestorben. Seine Krankenschwester hat gesagt, ich möchte nie mehr einen Ungläubigen sterben sehen. Das muss also ziemlich deftig zu und her gegangen sein. Aber dann hat man Ninive ausgegraben. Aber die Prophetie hat sich erfüllt. Du wirst verborgen sein. Man hat keine Spuren von Ninive mehr gefunden. Und dann im 19. Jahrhundert wurde Ninive ausgegraben. Saddam Hussein hat übrigens auch Stadtmauern wieder aufbauen lassen. Jetzt sieht man schon ein bisschen mehr von Ninive. Du wirst verborgen sein. Auch du wirst suchen eine Zuflucht vor dem Feind. Früher war Assyrien so erhaben und hat gespottet. Was ist das für ein Vertrauen bei Hiskia, ja? Und plötzlich werden sie auch weich wie Eier und möchten auch jemand, der sie schützt, und da ist niemand, der sie schützt. Es gibt ein zu spät. Vers 12. Alle deine Festungen sind Feigenbäume, mit Frühfeigen. Wenn sie geschüttelt werden, da fallen sie in den Mund des Essenden. Plötzlich wird es so ein leichtes, Ninive zu erobern. Wie wenn man einen Feigenbaum schüttelt und dann kommen diese Frühfeigen runter. Und jetzt beschreibt Gott das Volk in Ninive. Siehe dein Volk. sie sind Frauen in deiner Mitte. Nichts mehr von diesen Löwen, ja? Arje, Kefir, Lavi. Das ganze Volk, also auch die Männer, sind Frauen. Deinen Feinden sind weit geöffnet die Tore deines Landes. Also nicht nur die Stadt, sondern das ganze Land Assyrien musste dran glauben. Und die Kriege gingen nach dem Fall von Ninive in 612 noch etwas weiter. 609 war dann das Assyrische Reich endgültig am Boden zerstört. All diese restlichen Truppen, die noch kämpften, waren erledigt. Und dann war eben von 609 bis 539 die Babylonier die unangefochtene Weltmacht. Das sind 70 Jahre. Das entspricht genau dem, was Jeremia vorausgesagt hatte. Ich lese Jeremia 25, Vers 11. Und dieses ganze Land wird zur Einöde, zur Wüste werden. Und diese Nationen, das sind die Nationen rund um Israel, werden dem König von Babel dienen 70 Jahre. Sieht man, der Text sagt hier nicht, Israel wird 70 Jahre in Babylon sein. Denn die erste Gefangenschaft begann erst 606 und ging dann bis 539. Nicht ganz 70 Jahre, oder? Aber Babylon hat die Weltherrschaft über die Völker im Nahen Osten übernommen, 609. Und so sind das genau 70 Jahre. Diese Nation wird dem König von Babel dienen, 70 Jahre. Und es wird geschehen, wenn 70 Jahre voll sind, werde ich an dem König von Babel und an seinem Volk, spricht der Herr, ihre Schuld heimsuchen. Und 539 hat Persien und Medien Babylon erobert. Also schon eindrücklich, wie Gott das Timing der Geschichte ganz genau in der Hand hat. Also die Feinde, deinen Feinden sind weit geöffnet, die Tore deines Landes, und so konnte der Rest erobert werden in den folgenden Jahren bis 609. Verzehrt hat das Feuer deine Riegel. Und jetzt kommt nochmals eine ironische Rede. Und zwar habe ich ja erklärt, der springende Punkt der Eroberung Ninives war ja diese Überschwemmung, die Stadtmauern beschädigt hatte. Und jetzt sagt Gott zu Ninive: Schöpfe dir Wasser für die Belagerung, bessere deine Bollwerke aus, gehe in den Lehm, das heißt tritt den Lehm, um Ziegel daraus zu formen, gehe in den Lehm und tritt in den Ton, bessere den Ziegelbrennofen aus. Dort wird das Feuer dich verzehren. Also Gott sagt ironisch, jetzt musst du noch schnell ein paar Lehmziegel präparieren und im Ziegelofen brennen und dann kannst du diese Löcher da wieder stopfen. Aber der Text geht gerade weiter, dort wird das Feuer dich verzehren, das Schwert dich ausrotten. Und dann wird das feindliche Heer verglichen mit Heuschrecken. Es ist so, im Hebräischen gibt es auch wieder eine Reihe von verschiedenen Wörtern für Heuschrecken. Das hatten wir ja schon ein bisschen studiert, diese vier Ausdrücke in Joel 1, einem früheren Bibelstudientag. Und da steht, dort wird das Feuer dich verzehren, das Schwert dich ausrotten, dich fressen wie der Hüpfer. Fußnote 53, hebräisch Jelek. Jelek bezeichnet die Heuschrecke im Stadium vor der letzten der vier Häutungen, wo die Flügel noch in einer hornartigen Scheide gehemmt sind. Daher hüpft sie mehr, als dass sie fliegen könnte. Also der Jelek. Und darum habe ich übersetzt mit Hüpfer. Also, wird dich fressen wie der Hüpfer. Das Hebräische kennt also verschiedene Ausdrücke, sogar für ein besonderes Stadium der Heuschrecke. Und weiter, komm in gewichtiger Menge wie der Hüpfer. Komm in gewichtiger Menge wie der Vermehrer. Ein anderes Wort für Heuschrecke, Vermehrer. In der Fußnote 54, hebräisch Arbä. Eine der verschiedenen Bezeichnungen für Heuschrecke. Der Name weist auf die ungewöhnliche Vermehrungsmöglichkeit dieses Tieres hin. Das ist ja das Unglaubliche bei den Heuschrecken. Nicht ständig, sondern Heuschreckenplagen kann man ja nicht so ganz genau voraussehen, wann die kommen. Aber wenn sie kommen, dann geschieht irgendetwas, macht Klick im Gehirn der Heuschrecke. Und dann spinnen sie und können sich nur noch vermehren. Zu Millionen und Milliarden. Und darum eben dieser Ausdruck Arbe. Kommen in gewichtiger Menge wieder Hüpfer. Kommen in gewichtiger Menge wieder Vermehrer. Du hast deine Händler zahlreich gemacht. Zahlreicher gemacht als die Sterne des Himmels. Der Hüpfer häutet sich und fliegt davon. Also, jetzt wird Ninive verglichen mit diesen Heuschrecken. Wenn der Jelek sich häutet, dann kann er plötzlich fliegen und ist weg. Und so werden auch diese vielen Händler von Ninive eben plötzlich aus sein. Aus und weg. Vernichtet durch das Gericht. Vers 17. Deine Auserlesenen sind wie der Vermehrer. Deine Würdenträger sind wie Zugheuschrecken. Wieder ein anderes Wort. Hebräisch Guv. Deine Würdenträger sind wie Zugheuschrecken. Und zwar heißt es, wie Zugheuschrecken auf Zugheuschrecken. Das bedeutet eine riesige Ansammlung von Zugheuschrecken, die sich lagern auf den Zäunen am Tag des Frostes. Da sind sie so wie gelähmt und steif. Und dann, die Sonne geht auf und so fliegen sie dahin. Und nicht mehr ist bekannt ihre Städte. Wo sind sie? Ayam. Ja, also so wird das aussehen mit Ninive. Plötzlich ist nichts mehr da und die Stadt wird sogar im Wüstensand untergehen und verborgen sein. So wie die Heuschreckenschwärme, die plötzlich verschwunden sind, weg und man sieht nichts mehr von ihnen. Und dieser Ausdruck, so angehängt in der Verszeile, und nicht mehr ist bekannt ihre Städte. Wo sind sie? Das erinnert mich an Gottes erste Frage in der Bibel. Nach dem Sündenfall. Gott fragt mit einem Wort. Ayeka! Wo bist du? Das ist die Frage Gottes, sobald der Mensch gefallen ist. Gott sucht den Menschen. Wo bist du? Und dann geht es darum, ob der Mensch bereit ist, hervorzukommen und zuzugeben, was war. Die Schuld des Lebens aufzudecken. Aber hier ist das nicht mehr das Suchen Gottes. Es ist zu spät. Wo sind sie? Weg. Vers 18. Deine Hirten schlafen, König von Assyrien. Deine Edlen liegen da. Versprengt ist ein Volk auf den Bergen. Und da ist keiner, der sie sammelt. Also das sind die führenden Leute, diese Hirten, die sollten das Volk sammeln. Aber sie sind tot. Sie schlafen. Die Edlen liegen da, das Volk ist versprengt und es ist niemand da, der sie jetzt wieder einsammeln könnte. Und schließlich Vers 19, keine Linderung für deinen Bruch. Tödlich ist dein Schlag. Alle, die deine Kunde hören, klatschen in die Hände über dich. Denn über wen ist nicht ergangen, fortwährend deine Bosheit. Das ist das letzte Wort im Propheten. Fortwährend deine Bosheit. Zwei Wörter. Und diese Bosheit hat das Gericht Gottes herausgefordert. Nun, alles hat sich erfüllt im Buch Nahum. Außer diesen wenigen Versen, die eben Bezug haben auf die Endzeit und auch auf das Kommen des Herrn Jesus, gerade in Kapitel 1, Vers 2 bis 7. Aber die Erfüllung als Nahzeitprophetie gab die Garantie, dass auch das, was die Wiederkunft Christi angeht, in Erfüllung gehen wird. Und das ist für unsere heutige Welt so aktuell. Denn wir wissen, der Richter steht vor der Türe. Wir leben in der Endzeit, der Richter wird bald kommen. Und wir können über 100 erfüllte Prophezeiungen über die Endzeit vorweisen, die zeigen, wir sind in dieser Periode, der Richter steht vor der Tür. Jetzt ist noch die Gelegenheit, umzukehren und die Gnade anzunehmen. Aber sobald der Herr kommt für die Entrückung der Gemeinde, ist es zu spät für all die, die das Evangelium gehört haben. Das ist so feierlich ernst, dass wir diese Entscheidung nicht hinausziehen, hinausstoßen können. Der Hebräerbrief sagt, heute, wenn ihr seine Stimme höret, verhärtet eure Herzen nicht. Jetzt ist Gott noch langmütig, langsam zum Zorn. Aber es hat ein Ende. Und es könnte schon heute Abend zu spät sein. Denn wir können mit der Entrückung jederzeit rechnen. Und dann bleibt nur noch die Begegnung diesem Gott. Nahum 1, Vers 2. Ein eifernder Gott und ein Rächer ist der Herr. Ein Rächer ist der Herr und voll Zorneshitze. Ja, ein aktuelles, ernstes Wort für unsere Zeit. Ja, dann sind wir sogar ein bisschen vor der Zeit fertig geworden. Das gibt es nicht gerade oft, ja. Jetzt haben wir noch eine Viertelstunde. Ich würde sagen, das wäre ideal für Fragen, besonders bezüglich vielleicht des Themas heute Morgen. Das Westjordanland und Land im Licht der Bibel. Aber auch wenn es Fragen gibt zu Nahum, können wir das zusammen noch etwas anschauen. Wer beginnt mit einer Frage? Gerade direkt aus dem Publikum. Ja, bitte. Ja, dass also Israel völlig eingekreist, immer mehr eingekreist wird, von Gaza her beschossen, vom Nordlibanon und schließlich jetzt neu vom Westjordanland her. Und das zeigt eben nochmals deutlich, wie wichtig die Präsenz Israels im Westjordanland ist. Oder das wolltest du damit sagen? Ein Totalabzug wäre ein Riesenproblem. Ja, weiter? Ja, bitte? Also, ich wiederhole die Frage für das Band. Ob die Mauer, die Israel heute baut, das ist ein Abschnitt übrigens, und dann noch mehr ist eben Zaun, ob das alle Siedlungen beinhaltet, die Israel behalten möchte. Es ist so, man schaut, dass man möglichst viel so reinbringt, aber das muss nicht alles sein. Also es kann auch sein, dass man gewisse Dinge eventuell stehen lässt, die noch jenseits der Mauer sein könnten. Ja. Weiter, nächste Frage. Ja gut, also die Frage, ob es ein Fehler war im Libanonkrieg, ob das Israel verbündet war mit Amerika. Ich meine, das könnte man sagen, auch bei den früheren Kriegen. Amerika war immer eine ganz wesentliche Unterstützung für Israel. Obwohl es entgegen dieser Feststellung T-Shirts gibt in Israel, da steht, da sieht man ein Kampfflugzeug und dabei steht, Don't be afraid, America, Israel is behind you. Also, habe keine Angst, Amerika, Israel steht hinter dir. Ja, das ist also so und das ist echt ein Problem, dass eben Israel, das Gott ja zurückgeführt hat in seiner Vorsehung, wie wir gesehen haben, Hesekiel 36, noch im Unglauben, wesentlich im Unglauben, dass dieses Volk noch nicht eben auf Gott vertraut. Und alle seine Erwartungen von Gott her hat. Und so muss man natürlich auch sehen, ist das all das Leid, das Gott zulässt, auch durch den Terrorismus, ist natürlich auch eine Geißel gegen Israel, das seine Zuflucht allein im Herrn suchen soll. Das sind zwei Seiten, die man sehen muss. Und der Libanon-Krieg ist ganz eigenartig verlaufen. Man hätte viel bessere Pläne gehabt, aber die Regierung hat diese Pläne nicht anwenden wollen und dann war das so ein Zickzack, mal vorwärts und dann wieder zurück und das Ganze war sehr unbefriedigend. Natürlich haben sie gesiegt, aber ein ganz unbefriedigender Sieg und dieses Unbefriedigtsein, das soll Israel eben auch zeigen, ihr müsst die Hilfe beim Herrn suchen und nicht in der Armee. Das Vertrauen auf die eigene Kraft ist auch Götzendienst. Vertrauen allein auf den Herrn, das sind natürlich Lektionen, die Gott auch mit diesen Dingen erteilt. Ja, also es ist so, Gott führt sein Volk zurück. Und er hat es eigentlich in all diesen Existenzkriegen auf wunderbare Weise bewahrt. Jetzt ist es so, dass die große Drangsalzeit, die steht noch aus. Und da wird Israel völlig überrennt werden aus dem Norden von einer riesigen Koalition von islamischen Nationen unter der Führung von Syrien. Das ist der König des Nordens aus Daniel 11 am Schluss. Nun, das wird Gott erst dann zulassen, wenn die Masse in Israel den Antichristen als Messias annehmen wird. Also Gott wird dann seine Hand für eine Zeit von seinem Volk wegnehmen. Und der Überrest, der sich noch vor der großen Drangsal nach der Entrückung bekehren wird, die 144.000, die werden für 3,5 Jahre nach Jordanien flüchten und dort in der Wüste Zuflucht finden. Aber der Rest bleibt im Land und ein Drittel wird dann in der schrecklichsten Not, wenn die Kraft Israels völlig zerbrochen sein wird, wird dann umkehren, den Messias erkennen und dann kommt er auf dem Ölberg und befreit sie. Ja, also der Großteil bleibt im Land. Aber 2/3 werden im Land umkommen. Sacharja 13, Vers 8. Ja. Ja, also das Volk Israel wird nicht wieder das Land verlieren. Der Überrest, diese Vorhut, diese 144.000, die werden vorübergehend ins Nachbarland gehen, um geschützt zu sein. Aber das Volk als solches bleibt im Land und wird das Land nicht mehr verlieren, ja. Ja, das wird es geben. Und es steht in Joel 2, vor dieser Armee ist das Land wie der Garten Eden und nachher verbrannt. Also schrecklich, was noch kommt. Und das ist eben auch eine Motivation für Judenmission. Jetzt, es geht nicht, dass wir sagen, ja, die werden sich dann schon mal bekehren. Ja, 1/3 wird sich bekehren, das ist ja toll. Wenn man denkt, wird sich 1/3 der Schweiz noch bekehren? Nein. Aber was ist mit den anderen 2/3? Was ist mit dem Juden als Nachbarn? Der braucht das Evangelium und Paulus hat gelehrt in Römer 1, das Evangelium ist Gottes Kraft, dem Juden zuerst, als auch dem Griechen. Also Judenmission hat sogar eine besondere Priorität im Plan Gottes. Es ist sehr übel, dass manche die Judenmission eben abgelehnt haben. Das ist ganz entgegen Gottes Wort. Ja, noch eine letzte Frage. Also, Israel hat einen der besten Geheimdienste der Welt und trotzdem sind im Libanonkrieg so viele Fehler geschehen. Ja, das zeigt eben auch erstmal die Grenzen der Geheimdienste. Und die können auch nicht einfach alles wissen. Und nochmals zeigt das eben, Israel dürfte auch nicht auf die Geheimdienste vertrauen. Es darf nicht auf die Geheimdienste vertrauen, nicht auf die eigene Armee, nicht auf Verbündete, sondern Israel muss den Herrn suchen. Und so bereitet Gott dieses Volk vor, um schließlich dann diesen Überrest aus Israel zu formen. Aber etwas Gefährliches ist auch da drin. Wenn Leute wie jetzt Olmert sich so profillos und schwach erweisen, kommt plötzlich der Wunsch nach einem ganz starken Mann. Und das ist das Verheerende für die, die den Messias ablehnen. Sie werden bereit sein, dann den Antichristen, wenn er kommt. Es wird ein Jude sein im Land Israel, der die Macht übernehmen wird. Und der wird so genial auftreten. So charismatisch. Also charismatisch meint, man spricht ja von charismatischen Herrschern. Das sind so Leute, die völlig einnehmend sind. Ja? Der wird so einnehmend sein, die ganzen Massen wirklich in den Sack packen. Aber nur solche, die eben nicht Jesus abgelehnt haben, können bereit sein, einen solchen anzunehmen. Und darum ist da auch ein ganz gefährliches Potenzial drin für die Zukunft. Und es wird so kommen. 50 Messiasse sind gekommen in den letzten 2000 Jahren. 50 falsche Messiasse. Es gibt ein Buch, das kürzlich herausgekommen ist, über die 50 falschen Messiasse und ihre Geschichte. Alle waren daneben. Aber schließlich haben wir gesehen, das kann ja nicht sein. Gut, beim Lubavitcher Rabbi, da haben es 300.000 eben noch nicht eingesehen. Aber es kommt schon noch. Und der Schlimmste wird noch kommen. Der wird die größte Verführung bringen. Ja, also, wir wollen noch zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir in dieser Zeit leben dürfen, in der wir stehen. Du hast uns in diese Zeit gestellt. Wir haben nie gewählt, wann wir auf die Welt kommen sollten, auch nicht wo. Das hast du in deiner Souveränität beschlossen, du der ewige Gott. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir sehen dürfen, wie sich dein Wort in unserer Zeit erfüllt. Wir sehen, dass du bald kommst und wir bitten, mache uns bereit für dein Kommen, für die Entrückung, dass unser Leben wirklich auch ein Leben in der Heiligung, in der Hingabe an dich ist und im Gehorsam gegenüber deinem Wort. Und lass uns wirklich treue Zeugen sein, dass wir Menschen um uns herum mit Überzeugung und Liebe, Hingabe an dich hinweisen dürfen, auf dich, den einzigen Erlöser. Schenke du uns da besondere Gnade. Wir danken dir jetzt auch für deine ganze Hilfe an diesem Tag. Du hast uns Kraft und auch Freudigkeit geschenkt beim Studieren deines Wortes. Wir sind dir so dankbar für diese wunderbare Gabe, für dieses Licht, für unseren Weg. So hilf uns auch, dieses Wort auf unser Leben zu beziehen, ganz persönlich zu nehmen und dass wir ermutigt werden auf dem weiteren Weg dir nach. Amen.